Ja, hallo da draußen. Herzlich willkommen zum neuen Open Mic. Heute schon die 5. Ausgabe, habe ich gerade gesehen. Das wird langsam und heute sind wir mal zu dritt. Und wir, das sind ich, der Benedikt, der Sönke und unser heutiger Gast, der Christian Korre. Hi Christian.
Hallo Benedikt, hallo Sönke.
Grüßt euch.
Servus.
Hi Sönke natürlich. Ja, hier die Münchner Connection kann man sagen, ne, ihr zwei.
Das ist so witzig, dass es ist, eigentlich ist es total crazy, dass jetzt ich mit dem Chris und dir in einem Podcast rede. Also ich kenne den Chris halt von einem coolen Videospielgeschäft, was es hier in München gab. Nippon Dreams heißt das oder hieß das. Und wir haben uns dann sind uns dann öfter irgendwie auch auf irgendwelchen Retro-Messen mal über den Weg gelaufen, die du mir immer schmackhaft gemacht hast und ja, jetzt bist du hier im Podcast.
Und deine Redaktion war ja auch gefühlt nur 300 Meter weg von meinem Laden.
Ja, genau, genau. Und dann haben wir mit dem Chris zusammen immer damals beim Emotion Verlag, das ging, hat allerdings, glaube ich, der Richard Löwenstein eingetütet, immer irgendwelche Kooperationen. Dann hast du irgendwie den Käufern von Spielen in deinem Laden dann ein paar Ausgaben von beigelegt, wenn sie ein neues Spiel gekauft haben oder wir haben irgendwelche Gewinnspielaktionen gemacht zusammen in irgendeiner Form.
Oder die Weihnachtsgutscheine habt ihr bekommen über meinen Laden.
Ja, genau. Immer so ganz coole Aktionen. Und das hat dir was gebracht, das hat uns was gebracht. Also irgendwie war das ganz witzig. Und ja, das war auch immer schön, sich im Laden dann aufzuhalten so und so. Wer kommt da rein, wer geht da raus, was kaufen die Leute so? Und dann fängt man an über irgendwelche Retro-Spiele im Speziellen zu sprechen und so, also das.
Und da finde ich dann ja immer kein Ende, ja, wenn es um Retro-Spiele geht.
Ja, und genau deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Also wir haben ja so ein bisschen so als übergreifenden Titel der Episode mal so ein bisschen, wobei Open Mic ist ja sehr frei, aber so ein bisschen, warum sind Retro-Gaming und Nostalgie eigentlich so großartig? Und haben wir gedacht, ey, da ist ja Christian genau der richtige Mann, weil Christian ist ja auch mittlerweile bei RetroPlays.com beschäftigt und ja, wir haben ja schon gehört, Nippon Dreams früher bis 2019, ne?
Richtig, Sommer 2019.
Genau, und jetzt bist du bei RetroPlays. Vielleicht erzählst du einmal mal kurz, was ist RetroPlays überhaupt? Was macht ihr da?
RetroPlays ist eine Website, die sowohl als Marktplatz funktioniert, als auch eine Sammlungsverwaltung ist. Und das Gute daran ist bei uns, eben wenn du deine Sammlung verwalten möchtest, es sind schon knapp 150.000 Spiele drin. Was bedeutet, du gibst einfach oben ins Suchfeld nur den Artikel eben ein mit Länderversion oder eben System. Und dann wird es in der Regel gefunden bei RetroPlays und du kannst es eben in deine Sammlung legen. Oder wenn du eben sagst, du möchtest das Spiel kaufen, dann schaust du eben im Marktplatz, ob es jemand gerade anbietet. Bietet es niemand an, dann kannst du es auf eine Wunschliste setzen, damit du eben informiert wirst, wenn es jemand verkaufen mag. Und wenn du eben selbst verkaufen möchtest, kannst du es mit wenigen Klicks einstellen zum Verkauf.
Mhm, cooles Konzept.
Und gibt es tatsächlich noch nicht. Also wir waren damit so die Ersten. Es gibt natürlich eBay oder Amazon oder Hood.de oder was es da alles gibt. Aber da kannst du halt alles kaufen, von der Schraube über Videospiele, über ein Auto, gibt es halt alles. Und bei uns gibt es eben tatsächlich nur Videospiele und Geräte.
Also ihr habt euch wirklich auf Retro-Spiele spezialisiert, auch aus Leidenschaft.
Nicht, ne, weil das nicht nur Retro-Spiele, sondern tatsächlich, also ursprünglich gestartet mit Retro-Spielen. Mhm. Aber unsere User haben immer wieder nachgefragt, dass eben auch PlayStation 4 und Xbox One und Switch und so weiter im System mit drin sein sollte. Und da haben wir uns natürlich nicht verschlossen und das dann auch mit integriert.
Mhm. Ja, cooles Konzept. Und das entspringt so ein bisschen deiner ganzen Retro-Leidenschaft. Du hast ja schon gesagt, hier, wenn es um Retro-Spiele geht, bist du nicht zu bremsen.
Richtig. Also ich spiele halt selber seit 1990 sowas, 1990, 91, beziehungsweise vorher schon an einem Computer, den mein Vater aus der Universität mitgebracht hatte. Und mit dem Game Boy ging halt alles los und dann Super Nintendo, PC Engine, Mega Drive, ging das halt immer weiter. Und zwischenreihen so, als ich 18 war, 19 war, mal ein bisschen weniger, dass man ein bisschen weniger Videospiele gespielt hat. Aber dann ging es halt umso mehr wieder so, als ich 25, 26 war, ging es dann wieder direkt los. Und mit 29 habe ich dann eben Nippon Dreams, den Laden in der Rosenheimer Straße, eröffnet, den ich dann 14 Jahre geführt habe.
Ah, Rosenheimer Straße. War da nicht früher auch IDG, Sönke? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Da war ich auf jeden Fall schon.
IDG, also es war damals der
Der Future Verlag.
Der Future Verlag, der war auch.
Ah, dann war es Future, genau. Also da war ich auf jeden Fall mehrfach. Ja, genau, dann war es Future. Mhm.
Und in der Rosenheimer Straße bzw. Ostbahnhof gab es vor meinem Laden schon viele andere Läden, die recht bekannt waren. Also so in den 90er Jahren halt Gnadenlos bzw. Gamezone und ECS-Versand. Also da gab es einige Läden, die recht populär waren.
Und den Laden gibt's ja auch immer noch, ne? Also unter anderem, also heißt nicht mehr, glaube ich, nicht mehr Nippon Dreams, aber an der Stelle ist wieder ein Videospielgeschäft.
Richtig, weil ich habe das dem Reinhard, der Inhaber jetzt, dem habe ich das verkauft. Der Inhaber ist jetzt die Funtainment GmbH.
Mhm. Und der Laden heißt jetzt wie?
Funtainment. Funtainment Game Store. Mhm.
Okay. Und warum hast du jetzt verkauft? Weil du gesagt hast, okay, es reicht jetzt nach all der Zeit, du möchtest jetzt dieses neue Konzept da umsetzen, Retroplays, oder was war da der Grund?
Ja, ein bisschen vielschichtig. Also auf der einen Seite, in 14 Jahren ändert sich natürlich auch so ein bisschen die familiäre Situation. Mittlerweile bin ich verheiratet und habe halt zwei Kinder. Mhm. Und gerade den ersten, also mein großer Sohn, der ist jetzt fast 6. Und von dem habe ich halt quasi in der Zeit, wo ich den Laden noch hatte, sehr wenig gehabt. Da war es eben so, dass ich morgens ihn noch in den Kindergarten gebracht habe. Und dann habe ich ihn erst am nächsten Morgen wieder gesehen, weil einfach die Zeit zu viel verschlungen hat mit dem Laden. Mhm. Und nach 14 Jahren ist eben auch einfach für mich so ein bisschen die Luft raus gewesen mit Ladengeschäft.
Ja.
Also es war so eine Kombination. Ich wohne auch nicht mehr in München, sondern ich wohne halt 45 Kilometer weg. Das heißt, ich bin jeden Tag hin und zurück eben dann 90 Kilometer gependelt und irgendwann wollte ich das halt nicht mehr.
Hm. Ja, absolut verständlich. Und jetzt machst du Homeoffice auch zurzeit oder
Richtig.
Wie arbeitest du gerade?
Also im Moment, ich mache quasi alles von daheim. Dann eben so Sachen wie jetzt, wo wir vor uns drüber gesprochen hatten, diesen Pro7-Dreh, da fahre ich dann halt eben mal wohin, wo es eben dann gedreht wird. Aber an sich versuche ich fast alles von daheim auszumachen.
Ja, genau, kurz für unsere Hörer, weil das hat man kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, drüber gesprochen. Der Christian, der ist bei ProSieben Galileo gewesen zu Besuch und hat da, ja, über den Konsolenkrieg, ne, Nintendo, PlayStation, Xbox, wurde da interviewt. Erzähl mal ganz kurz, was es da genau ging und wie es dazu gekommen ist, dass du da gelandet bist.
Ja, es war ganz lustig. Also der Vincent, der das eben gedreht hat, der hat, glaube ich, nur gegoogelt. Und da seine Redaktion auch in München ist, denke ich mal, würde er einfach nach jemandem gesucht haben, der eben in seiner Nähe ist. Und da traf er halt auf mich. Und so kam der Kontakt zustande. Und dann haben wir eben in meinem alten Laden jetzt ein bisschen Material gedreht, was dann jetzt heute am 21. Juni eben gezeigt wurde auf Galileo.
22. Juni.
Stimmt, 22. Juni,
richtig. Wir nehmen am 22. Juni auf. Ich weiß noch nicht, wann die Folge fertig sein wird. Also es kann sein, dass wenn ihr die jetzt hört, es vielleicht sogar schon Juli ist. Müssen wir mal schauen, wie schnell wir das hinbekommen. Wir sind ja alle so viel beschäftigt, ne, Sönke, zurzeit.
Ja, doch,
kann man auch in so Sachen sagen. Podcast und ja, tut sich halt viel. Und auch in Sachen Retro-Gaming. Ich habe übrigens heute Abend angefangen, mein Retro-Zimmer zusammenzubauen. Ja. Da ist noch so ein kleines Zimmer bei uns frei und ich habe jetzt mal angefangen, das alles auszuräumen und habe auch einen Schreibtisch bestellt und habe meinen C64 angeschlossen und den ich gekauft habe vor kurzem und läuft jetzt alles und so und habe auch die ersten Spiele schon mal ausprobiert und ach, bin total glücklich. Also.
Schön an einem Röhrenmonitor, oder?
Jetzt pass auf, ich habe noch einen alten Röhrenfernseher von einem Kumpel besorgt, leider kein Monitor, halt so einen alten Grundig. Und hatte mir dann ein SCART-Kabel bestellt und irgendwie ist das Bild immer schwarz-weiß. Vielleicht kannst du mir ja Tipps geben, was ich machen soll. Ich habe es jetzt erstmal vorsichtshalber an einen alten Samsung Flachbildfernseher angeschlossen. Der hat halt auch einen SCART-Anschluss. Geht auch ganz gut, aber es hat nicht dieses authentische Gefühl. Also woran könnte es liegen, dass jetzt das Bild schwarz-weiß ist? Ich habe alles probiert, dann da rumgedrückt hinten und am Kabel und alles sauber gemacht und mit Druckluftspray, aber irgendwie bleibt es immer schwarz-weiß.
Hat der Grundig zwei SCART-Anschlüsse oder hat er einen?
Der hat nur einen.
Es könnte sein, dass der dann nicht das RGB-Kabel oder dieses SCART-Kabel unterstützt.
Das kann gut sein. Der war ja auch schon ein bisschen neueres Modell. So, ich glaube, der stammt so von... Ja, so aus PlayStation 1 Zeiten eher, so Mitte, Ende der 90er. Und ja, der Kumpel meinte, ja, hier kannst du einen haben, der funktioniert noch. Und keine Ahnung. Ich habe auch sonst nichts ausprobiert. Vielleicht liegt es auch an der Skatbox, dass da irgendwas ein Wackler hat oder so. Aber auf dem kleinen Samsung Flachbildschirm hat dann alles funktioniert. Und ja, das Bild ist dann ganz gut und so, aber es ist halt nicht so das gleiche Gefühl, ne, wie früher. Also das fehlt mir jetzt noch so zum letzten Glück.
Ich habe mir vor ein paar Wochen tatsächlich den, ich sag mal, Monitor-Endgegner gekauft. Kannst du dir vorstellen, 37 Zoll Röhre, 103 Kilo schwer.
Ach du Scheiße, was ist das für ein Modell?
Von NEC, das sind so Studiomonitore.
Also so das ganz gute Zeug praktisch.
Ja, die heute aber auch niemand mehr haben mag.
Och, ich würde nehmen.
Ja, ich auch. Ja, aber wir haben zu dritt geschleppt, um dass wir den hochgebracht haben.
Das glaube ich.
Ja. Oh, und was spielst du jetzt da drauf gerade?
16-Bit. Also 16-Bit. PC Engine, Super Famicom, Mega Drive. Der hat einen VGA-Eingang und da musst dann über so einen Wandler musst du halt rein, dass du trotzdem eben SCART-Konsolen anschließen kannst. Und der macht ein unglaublich gutes Bild. Also ich habe ja schon wirklich viel gesehen. Ich habe ja auch so die Bang & Olufsen Röhrenfernseher gehabt. Aber das ist nochmal wirklich jetzt eine andere Liga. Der ist extrem gut.
Oh, da kann man ein bisschen neidisch werden, ne? Ich mit meinem kleinen Spaß-Setup. Aber ich bin trotzdem ganz glücklich. Hauptsache C64 läuft und hab da heute Micro-Pro-Soccer gezockt. Cool.
Ich habe meiner Frau versprochen, dass die ganzen anderen Monitore, die sich bei mir angehäuft haben, dass ich die jetzt verkaufe, weil ich jetzt nun eben den Monitor habe, den ich unbedingt behalten will.
Ah, dann hast du bestimmt noch diesen alten Klassiker, diesen 1084S, ne? Dieser
Commodore. Ja, klar. Der macht
halt super Bild,
aber das ist zu klein.
Also wenn du da was loswerden willst, kannst du ja nochmal Bescheid sagen.
Ja, klar.
Ja, nee, meine Frau, dass ich dich überhaupt drüber reden durfte, dieses Zimmer einzurichten, das hat schon echt viel Überzeugungsarbeit gekostet. Aber ich hab mich dann durchgesetzt, gesagt, hey, das muss jetzt sein. Der Papa braucht einen Rückzugsort, ne? Mal so alles analog, kein Internet, ne? Nur Retro. Ist auch mal schön.
Ja, sehr schön. Ja, aber Benedikt, pass auf, ich war ja schon auf diversen Retro-Messen. Einige davon hat auch der Chris organisiert. Und da waren Leute, die haben mir Fotos von ihren Sammlungen gezeigt. Und ich dachte ja, ich würde ein paar Leute kennen, die Retro-Spiele professionell sammeln, aber als ich das dann gesehen habe, ich bin wirklich fast umgekippt, ja, also es ist wirklich, man muss sich das so vorstellen, du hast so einen riesigen Raum, alles fachmännisch vermessen, Regale bis an die Decke, irgendwie alles so eingerichtet, dass genau die Spiele von verschiedenen Systemen reinpassen und alles perfekt, entweder nach Genre oder nach Datum oder nach Charakteren oder je nachdem, wen du gerade getroffen hast, sortiert. Und teilweise dann über mehrere Zimmer hinweg auf riesigen Flächen. Also irre. Ich weiß nicht, ob man diese Fotos mal irgendwie öffentlich machen darf, aber das war, also ich weiß, Chris, du hast ja wahrscheinlich noch viel mehr dieser Fotos gesehen von Leuten, mit denen du dann auf diesen Messen auch sprichst, weil du ja auch selber dort verkaufst, aber es war einfach irre, ja.
Also bei uns bei RetroPlays, die Sammler, die können auch von ihren Sammlungen eben Fotos noch auf ihre Startseite stellen. Und bei uns der größte Sammler aktuell hat um die 8000 Spiele in seiner Sammlung.
Alter Schwede.
Du kennst ja Stefan Freundorfer. Der hat
ja
auch so eine, auch,
ja.
hat ja auch
ja,
so
ja,
eine,
der hat
riesige
auch eine große Sammlung,
Sammlung
ne?
Ja, da gibt's ja, eine ganz ja. gute, in, wie heißt der, der Gregor von Rocket Beans, der hat da einen Beitrag dazu gemacht. Mhm. Und da gibt's ein recht schönes YouTube-Video über die Sammlung von Stefan Freundorfer.
Mhm. Ah, das muss ich mal reinziehen. Ja, das ist für mich eine ganz neue Welt. Also ich würde mich auch, glaube ich, gar nicht in diese Welt des Sammelns jetzt noch groß begeben. Dafür bin ich dann viel zu spät dran. So, es ist eher so ausgewählte Spiele, die ich dann halt auch zum Spaß so für mich spiele, glaube ich. Wobei man sagt niemals nie, ne? Vielleicht packt's mir ja doch noch irgendwann.
Ja, das Problematische ist tatsächlich, dass eben diese immer prognostizierte Retro-Blase, die platzt halt einfach nicht. Es wird einfach immer teurer. Es ist wirklich irre.
Ja gut, hier gerade im Sektor, wo du dich dann bewegst, ne, mit den 16-Bit-Konsolen, das ist ja richtig. Alles Originalmodule. Ich meine, T64 kannst du ja auch hier, gehst auf eBay und kannst dir irgendwie eine Diskettenbox ersteigern für einigermaßen moderates Geld und dann kriegst du halt dann 100 Spiele geschickt. Also, wenn du das willst.
Richtig.
Und das ist halt, ja, ich glaube schon, wenn du dann aber sagst, Originalmodule und halt PC Engine und so, das ist bestimmt richtig teuer, oder?
Ja, schon, aber du hast natürlich auch ich sammle schon recht viele da an Originalspielen, aber du hast halt schon auch immer die Möglichkeit, diese SD-Karten oder halt diese Add-ons zu verwenden, wo du einfach ROMs auf SD-Karten drauf kopierst zum Spielen dann.
Das will ja der echte Sammler gar nicht, oder?
Ja, richtig, aber es gibt halt, also ich bin schon Sammler genug, aber gerade wir haben halt ein altes Haus gekauft und wenn dann was zu renovieren ist, habe ich manchmal so Probleme vor mir selbst zu rechtfertigen, dass ich irgendwie ein Mega Drive-Spiel noch im Schrank stehen habe, was irgendwie 700-800 Euro wert hat, wo ich mir dann denke, das wären wieder, weiß ich nicht, eine neue Tür im Haus oder was auch immer, was man halt renovieren möchte.
Also du bist ein realistischer Sammler jetzt nicht, dass das eigentlich meine Sammlung über alles, sondern es, du kannst dich auch mal davon trennen, wenn es sein muss.
Tatsächlich, ich bin mehr Händler, als dass ich Sammler bin.
Okay. Ja, nee, klingt sehr vernünftig. Also ich glaube, das ist schon, das kann ja auch so eine kleine Sucht ausarten, ne? Wenn man so anfängt zu sammeln und dann hat die ersten 100 Spiele geknackt, ey, dann willst du die 500 und dann bist du irgendwann bei den 8000. Ich glaube, der Christian Schmidt hatte ich im Podcast, glaube ich, gehört bei Stay Forever, der hat irgendwie auch über 5000 PC-Spiele, ne? Ist auch so ein Sammler. Und der Gunnar meinte nämlich dann, nö, er sammelt gar nichts. Und wenn, dann ist alles bei ihm digital und er hat auch nichts daheim stehen und so. Und fand ich auch ganz interessant, so die verschiedenen Ansätze, so wie man halt mit dem Thema umgeht. Und ja.
Also ich hatte zum Beispiel mal auf einer dieser Retro-Börsen, das war in Nürnberg, einen getroffen, der hat zum Beispiel gesagt, okay, er sammelt nur alles zum Thema Alien versus Predator. Alles, was es da gibt.
Aha, und okay.
Alle Spiele, in denen die Figuren aus diesen Universen vorkommen, die sammelt er. Und das System spielt überhaupt keine Rolle. Der Preis scheint auch keine Rolle gespielt zu haben. Und er hatte dann tatsächlich auch nur noch irgendwie ein oder zwei Spiele, die ihm noch fehlten. Es ist dann auch noch überschaubar, ja. Aber es ist schon verrückt, in welche Richtung diese Sammelleidenschaft dann geht, ja. Und auch ich fand es interessant, dass mal jemand nicht so nach System oder nach Ära, sondern eher so nach Charakteren halt sammelt, ja. Mm. Und ich weiß nicht, Chris, sind ja da schon öfter solche von diesem Schlage über den Weg gelaufen oder ist das dann eher selten?
Naja, das brachte ja allein der Laden mit sich. Also ja. ich hab selbst mein Dreamcast europäisches Fullset zusammengesammelt. Das war aber mehr so ein, ich wollte es mir halt selbst beweisen. Das waren halt 231 oder 233 Spiele. Und ich habe halt so gedacht, jetzt fängst du mal an mit Sammeln. Da hatte ich den Laden noch, weil der erste Ankauf waren irgendwie 120 Dreamcast-Spiele und die waren seinerzeit nicht so sonderlich viel wert. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein guter Grundstock. Es fehlen dir quasi nur noch so 110 Spiele. Und am Ende hatte ich das Ganze dann nach 10 oder 12 Wochen hatte ich das schon beieinander. Das ging Krass. Also relativ sehr schnell. Und das habe ich dann aber im Gesamtset auch wieder verkauft, weil, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man Fullsets sammelt, sind halt irgendwie 10 oder 20% sind halt tolle Spiele und der Rest ist halt eher so Füllmaterial, den du eigentlich nicht unbedingt spielen magst.
Und das waren alles PAL-Releases dann?
Genau, alle europäischen Spiele.
Krass, und würdest du sagen, dass durch ein Fullset auch eine doch spürbare Wertsteigerung stattfindet, dass derjenige, der das dann kauft, bereit ist, mehr zu zahlen, als wenn er die sich alle über lange Zeit hinweg separat zusammenshoppen würde?
Ja, ich denke schon, weil du kriegst natürlich auch einfach den ganzen Schmarrn mit weg. Also so die Titel, die es wirklich für 2-3 Euro normalerweise gibt, die kriegst du dann eben auch weg, beziehungsweise die niemand kauft für 2-3 Euro. Ja, ja. So hast du einmal in einem Schwung halt alles weg. Und das war dann schon, das war okay.
Aber Chris fragt mich heute noch, ob ich von diesen Dreamcast-Discs, die damals an die Presse geschickt wurden, wir haben dann sozusagen, wie heißen die Dinger nochmal? Ich habe den Namen.
White Labels,
genau. Mhm. Also im Grunde genommen haben die Firmen an die Presse, damals zum Beispiel Videogames, Discs geschickt, die hatten so einen weißen Aufdruck, da stand dann der Name drauf, zum Beispiel, keine Ahnung, Resident Evil Code Veronica oder Jet Set Radio oder wie auch immer das Spiel dann hieß. Und das war dann wirklich das fertige, finale Spiel, aber da war keine Anleitung dabei, da war keine klassische Verpackung dabei in dieser Plastikhülle, wie man sie kennt, sondern wirklich nur so eine ganz simple Hülle, wo dann das Spiel drin war, beziehungsweise es gab auch Varianten, die so ein bisschen aufwendigere Hülle hatten. Und das sammelst du ja zum Beispiel auch, oder?
Die sammle ich heute noch, ja.
Ja, genau. Und da fehlen dir, glaube ich, noch ein paar. Und
ich führe eine akribische Liste.
Ja. Und ich habe ja, die auch irgendwo ganz viele.
Promo-Version, oder, Sönke?
Ja, genau. Ich habe irgendwo in der Wohnung noch irgendwo einen Ordner, wo das drin ist, aber ich finde ihn einfach nicht. Und wenn ich ihn finde, rufe ich dich sofort an.
Und ich sammle immer noch jetzt bei PlayStation 4 die Sony-Presse-Kits. Das also die von, was hat man jetzt das letzte, was, ja gut, von Last of Us 2 gibt's glaube ich keins, also habe ich zumindest noch nicht gesehen, aber von Last Guardian, das Pressekit, und von, was habe ich noch, von Uncharted,
das habe ich auch, das habe ich auch,
Uncharted 4, ja. Genau, die sammle ich auch, weil die wirklich immer schön gemacht sind.
Das stimmt, ja, Sony gibt's ja schon Mühe. Nee, zu The Last of Us Part 2 haben sie so ein fettes Marketingpaket rausgeschickt mit einem Rucksack und T-Shirt und, also nee, nicht Rucksack, sondern so eine Umschnalltasche und ein Hoodie und ja, auch Gitarrenpleck drin und so im The Last of Us Look. War schon sehr cool, okay. Muss ich sagen.
Ja, hab wobei, das ist dann für mich nur noch so halb interessant. Also da, ich werde ja nicht bemustert. Dementsprechend, da werde ich jetzt nicht großartig suchen danach. Aber bei der Uncharted-Trilogie oder bei Uncharted 4, da gab es halt so mit so einem schönen dicken Artbook noch dabei und irgendwie, ja, das genau, war eine schöne Edition. Oder die von Until Dawn, so eine Blechdose, die so gehämmert war. Also die sah auch super aus.
Oh Gott, ich glaube, die habe ich weggeschmissen.
Ja, das höre ich immer wieder von Redakteuren. Das macht mich wahnsinnig.
Ich glaube, ich habe die irgendwann aussortiert bei irgendeinem Sperrmüll oder so. Aber das kommt mir sehr bekannt vor, aber ich habe sie nicht mehr.
Und wie bewahrst du das dann auf? Hast du dann so für die verschiedenen Systeme so Vitrinen? Oder wie, ich weiß nicht, jeder hat da ja andere Vorlieben der Darstellung von seiner Sammlung.
Da gibt's eine recht verrückte Geschichte. Es gab früher beim IKEA, so 2007 oder 2008, gab es einen Schuhschrank. Der wurde genau nur ein Jahr produziert, weil den irgendwie niemand wollte. Und da passen genau DVD- und CD-Releases perfekt rein oder Mega Drive-Hüllen auch. Der ist genauso tief, dass das super reinpasst. Und die Front, die ist da eigentlich so ein lackiertes Holz gewesen. Das habe ich weggeschmissen und habe stattdessen so rotes und weißes Plexiglas drin. Und da sind meine Spiele soweit alle aufbewahrt. Das Lustige ist eigentlich, dass dieser Schrank, ich hatte einen damals vom Sperrmüll irgendwie bekommen und den zweiten, den ich gesucht habe, den habe ich ewig nicht gefunden und am Ende auf eBay irgendwie für 3,50 Euro gekriegt, weil ihn einfach niemand will. Aber er ist wirklich sehr schön. Das ist, ist einfach der perfekte Sammlerschrank eigentlich.
Ja, auf die Idee muss man ja erstmal kommen.
Ja, tatsächlich.
Du hast einen Schuhschrank gesehen und gesagt, hey, das ist perfekt für meine Sammlung oder was?
Ich meine, ich habe das in irgendeinem anderen Videospieleforum gesehen, dass den einer da auch verwendet hat. Und dann habe ich gefragt, wie der halt heißt. Und dann hat er mir das gesagt und hat eben auch dazu gesagt, du, den gab es aber nur ein Jahr beim IKEA, der ist gar nicht so leicht zu finden. Und dann, wenn man sich aber mal was einbildet, so als Sammler, dann jagt man halt danach. Und ja, die habe ich jetzt und die stehen schön bei mir im Dachgeschoss. Ich habe das große Glück, dass bei uns im Haus eben das Dachgeschoss komplett leer ist und da darf ich mich komplett ausbreiten.
Ja, man muss die Frau immer überzeugen, ne? Was sagt deine Frau so zu der ganzen Retro-Geschichte, Retro-Leidenschaft?
Die hat extrem viel Verständnis dafür, weil sie mich ja so schon kennengelernt hat. Und sie sagt einfach immer, das Lustige bei mir ist, sie weiß genau die Sachen, die da oben stehen, die werden nicht weniger wert. Also sie ist sich ziemlich sicher, es ist jetzt nicht, also weißt du, es gibt Leute, die kaufen einfach jedes Videospiel neu für 70 Euro.
Ja.
Hatte ich auch Ladenkunden. Und sowas mache ich halt gar nicht. Ich kaufe halt mal irgendwann ein Retro-Spiel, was auch mal 200 Euro kosten darf. Aber du kannst halt sicher sein, dass das auch in einem Jahr oder zwei mindestens immer noch die 200 Euro kosten wird. Also es ist nicht davon auszugehen, dass das irgendwie billiger wird.
Ja, das ist halt eine Wertanlage auch, ne? Der ganze Kram.
Ja, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig und ich bin da kein so großer Fan davon, das als Wertanlage zu sehen, sondern es ist mehr das Jagen und Sammeln und halt sich dann freuen, dass man es hat. Und ja, also es ist eher so bei mir die Richtung.
Und was ist so dein größter Schatz in deiner Sammlung? Wenn du sagst, hey, das ist das Ding, auf da bin ich besonders stolz drauf und das würde ich niemals hergeben. Gibt es da irgendein Spiel oder irgendwas?
Ja, schon. Also gerade auf dem Mega Drive, ich habe halt so von Musha Aleste über Glaylancer, also so diese 16-Bit-Ballereien. Mhm. Dann ganz klar für PC Engine halt das Castlevania. Das sind jetzt nicht zwingend super seltene Spiele, aber es sind halt Titel, die doch halbwegs hochpreisig sind. Und halt dann eben diese Pressekits von Sony halt für die PS4, wo ich jetzt mal wieder geschaut habe, als ich eben auf der Suche war für Last of Us 2, weil ich dachte, es gibt eben eins, habe ich dann so gesehen, dass gerade die Uncharted-Dinger, die werden immer teurer. Und sind halt auch nicht so oft.
dass das so ein Markt ist, ne? Das ist uns als Journalisten gar nicht so bewusst, Sönke, oder? Dass so im Hintergrund ja, also, da noch was, also ich find's sowas läuft. Interessant,
weil ich habe natürlich, Chris hatte mir immer wieder mal nahegelegt, doch mal so eine Retro-Börse zu besuchen und es ist echt ein tolles Erlebnis. Also ich kann wirklich jedem, der sowas in seiner Nähe machen kann, wenn das dann Corona-bedingt mal wieder möglich sein sollte, irgendwann raten, sich da mal wirklich da mal hinzugehen und einfach mal wirklich über so eine Messe zu laufen und zu gucken, zum einen, was wird da verkauft? Interessiert mich da irgendwas? Wäre ich selber bereit, mir da was zu kaufen? Und dann wirklich auch mal versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich habe, bei mir war es halt so, ich sag gerade, ich brauche halt einfach auch mehr Platz für die Kids, damit die sich austoben können. Und deswegen müssen einfach alte Videospiele, die ich selber irgendwann mal als Redaktions, man hat ja dann irgendwie bei 360, Quatsch, bei Videogames mal dieses Archiv aufgelöst. Das habe ich ja auch schon mal in einer Folge erzählt. Und dann hieß es halt eines Tages, okay, die Sachen, die da jetzt noch sind, wenn die keiner mitnimmt, kommt morgen der Schredder Unternehmen und dann geht es alles in den Müll, ja. Und das konnte ich einfach nicht, das habe ich nicht übers Herz gebracht, sondern habe ich halt irgendwie alles, was andere Leute nicht mehr wollten und wo dann sich keiner für interessiert, habe ich gesagt, okay, bevor die das jetzt wegschmeißen, nehme ich es mit und guck mal, ob mir das irgendwann mal gefallen würde. Ich habe vieles davon nie gespielt und das sind halt so typische Sachen, die ich jetzt gerade sage, okay, die verkaufe ich jetzt halt mal irgendwie auf so einer Retro-Börse. Und interessant war aber eben dann dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und plötzlich kommt jemand vorbei, hatte so irgendwie so einen Titel gehabt, der, ich kann mir jetzt gar nicht mehr an den Namen erinnern, aber ich habe nachgeschaut, er war wertungstechnisch, das war irgendwie im 20er, 30er Bereich. Totaler Schrott für Saturn, aber so selten dadurch, dass es einen extrem hohen Wert hatte. Und derjenige hat dann gesagt, du, pass auf, ich gebe dir 130 Euro für das Spiel. Ich habe gesagt, ich habe das nie gespielt, die Wertung ist schlecht, brauche ich jetzt für mich nicht. Aber wenn es irgendwie deine Sammlung aufpeppen kann, okay, machen wir es, ja. Und der war glücklich, ich war glücklich. Und das war einfach, und dann hat er auch angefangen zu erzählen und was er noch alles braucht. Und bei einem Spiel war die Anleitung kaputt und deswegen sucht er jetzt jemand, der das gleiche Spiel nochmal verkauft, aber in Wirklichkeit kauft er es nur, um die Anleitung dann rauszunehmen und in seinem Original, was die Top-Qualität verrückt hat, diese Anleitung reinzulegen, okay. Ja. Also Geschichten, die, das ist, da kannst du echt nur den Kopf schütteln, aber du merkst eben auch die Begeisterung der Leute, wenn sie das selber live erzählen, ja. Und ich hatte zum Beispiel auch so ein YouTuber-Ehepaar getroffen, super nette Leute, und die haben gesagt, hey, wir mögen irgendwie diese Retro-Börsen und wir machen Folgendes. Wir nehmen jedes zweite Wochenende oder wenn es halt mal die nächste Börse gibt, da heben wir 400 Euro von der Bank ab, gehen zu so einer Retro-Börse und kaufen irgendwas, was uns gefällt und stellen das auf unserem YouTube-Kanal vor, ja. Vielleicht finde ich noch den Link von diesen Leuten, die haben dann halt auch die wildesten Sachen zusammengekauft, die sie persönlich gar nicht so interessieren, die sie aber irgendwie spannend fanden und die sie dann halt auf ihrem Kanal vorstellen. Und du triffst halt wirklich alle möglichen Leute, die sich in irgendeiner Form für dieses Retro-Thema begeistern auf diesen Börsen. Und es macht einfach, es ist immer ein toller Tag, wo du echt viel Spannendes erlebst und vor allem auch sehr interessante Leute triffst und mit denen natürlich dann auch sehr viel fachsimpeln kannst. Klar, das macht ja auch Spaß. Genau.
Aber wir reden ja die ganze Zeit so über die Sammler eher so, ne? Also ich bin ja eher so der Spieler, der Retro-Spieler. Also das Sammeln interessiert mich gar nicht so, weil du kannst ja das meiste, kannst ja auf GOG besorgen, ja. Also wenn du irgendwie einen Klassiker suchst, im schlimmsten Fall, das ist wahrscheinlich hier so Sakrileg, kannst du auch mit einem Emulator spielen. Also es gibt ja Möglichkeiten, die alten Sachen zu spielen. Deswegen für mich das Sammeln eher so, aber das Spielen an sich ist halt so der, das, was mich halt so reizt, ne? Und das holt halt so viele Erinnerungen zurück. Und das wollte ich auch nochmal so ansprechen. Warum das eigentlich alles so, warum ist das eigentlich so großartig, Christian? Retro Gaming.
Naja, mir geht's tatsächlich so, ich spiele es viele von den 16-Bit-Sachen so zur Entspannung auch immer wieder durch. Also, dass man einfach gerade, ich mag halt Action-Titel und dass man einfach komplett das Spiel auswendig memorisiert hat und einfach immer wieder durchspielt. Also gerade so Sachen wie Super Contra oder Exelay oder Parodius, die kann ich.
Oh ja, schön.
Oder neulich auf der PC Engine habe ich das erste Gradius wieder mal komplett durchgespielt mit nur einem Leben. Also das ist so, ja, so ein bisschen zur Entspannung auch, dass man sowas eben macht. Und gerade XLA kann ich gar nicht sagen, wie oft ich das durchgespielt habe. Einfach weil es grandiose Musik hat, super Grafik. Es ist irgendwie gerade diese Action-Titel, wenn du sie halt drauf hast, bist du da nach 40 Minuten auch durch. Was eben genau passend ist irgendwie als Familienvater, dass du dich am Abend noch mal eine Stunde kurz hinsetzen kannst. Ja, weil du gerade Emulation ansprachst. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass es diesen Mister gibt. Also Mister schreibt sich genau einfach wie Mister eben. Und das ist eine FPGA-Hardware. Was bedeutet, es ist keine Emulation, sondern eben tatsächlich die Hardware wird in den Bausteinen eben nachgebaut. Und das ist eine extrem, also dann ist es eben keine Emulation, sondern es ist halt wirklich komplett akkurat. Und du kannst eben dann ganz normale ROM-Sets drauf abspielen. Und gerade C64 und NES und das ganze 16-Bit-Zeug ist alles perfekt eben da nachgebaut.
Ah, okay. Siehst du, für mich eine ganz neue Welt. Also meine Retrophase hat ja erst so, keine Ahnung, vor anderthalb, zwei Jahren eigentlich so richtig begonnen. Vorher war ich da eigentlich immer sehr so, ja, Retro, so, keine Ahnung. Wahrscheinlich, da ich die 40 überschritten habe, da fing es dann irgendwann an. Ne? Muss irgendwas damit zu tun haben, keine Ahnung, ohne Scheiß. Also ich spiele auch mittlerweile echt abends sehr gern dann immer mal wieder, ja, halt ältere Spiele. Und vorhin gerade, wie gesagt, Microprose Soccer, es war einfach schön, wie damals. Ey, das Spiel ist 32 Jahre alt, ja, und ich habe den Competition Pro in die Hand genommen und ich konnte direkt drauf loszocken. So.
Ja, man fühlt sich halt so ein bisschen wieder zurückversetzt, einfach tatsächlich in die Jugendzeit. Also das geht mir schon auch so und deswegen mag ich halt Retro, die sind auch nicht ganz so anspruchsvoll in der Regel, die Spiele. Also es ist alles ein bisschen simpler. Mich kannst du zum Beispiel mit so einem, gut, bei Last of Us 2 ist es jetzt sehr gut gemacht, aber es gibt so Spiele, so, ich mag ja an sich Action-Adventure, aber gerade bei den aktuellen Tomb Raidern, da ich mag das Crafting-System nicht. Das ist einfach mir schon zu umfangreich irgendwie. Ich bin da eher simpel gestrickt, sagen wir mal.
Zu viel Gedöns. Ja, das schätze ich halt auch an so Retro-Spielen, dass die oft sehr reduziert sind und vor allem die mussten halt damals, als sie veröffentlicht wurden, ja, die mussten ja auf den Punkt gebracht werden, ne? Die konnten halt hinterher nicht viele Sachen noch reinpatchen oder irgendwas verbessern, sondern die mussten so, wie sie verkauft wurden, halt funktionieren. Und ich finde, das merkst du halt oft, dass da die Hardware einfach gut ausgereizt wurde und viel Liebe reingesteckt wurde. Klar, ist auch nicht alles geil, absolut. Aber doch vieles halt, also, ja.
Was ich halt mag, ist, man entdeckt auch immer wieder fernab der bekannten Spiele eben, immer wieder mal noch einen Titel, von dem du vorher noch nie was gehört hast und am Ende macht er trotzdem riesen Spaß und unterhält dich schön mal zwei, drei Abende.
Ja genau, und mehr braucht's ja nicht, deswegen, und heute hast du halt diese Spiele, die halt dann hier, ne, Games as a Service und so, die auf Monate sollen sie dich unterhalten und dann gibt's, kaum bist du dann irgendwie mit der Hauptstory durch, gibt's schon wieder den nächsten DLC und wieder ein Add-on und keine Ahnung, oder Sönke? So manchmal auch ein bisschen stressig.
Ja, doch.
Also, da so Schritt zu halten halt mit dem Ganzen.
Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade gesehen, irgendwie Fortnite spiele ich ja sehr gerne, jetzt habe ich mal ein bisschen pausiert und siehe da, kaum bist du mal ein paar Wochen nicht dabei, haben sie irgendwie die ganze Spielwelt in eine Unterwasserlandschaft verwandelt. Also zumindest von dem, was ich jetzt so anhand dieser Grafiken sehe und Froschmann-Kostüme und keine Ahnung. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, muss ich noch ausprobieren. Aber klar, also da muss man dann schon immer bei seinen Lieblingsserien gucken, dass man da nicht zu lange fernbleibt. Und bei Retro-Spielen hast du dieses Problem ja gar nicht. Du hast halt dieses eine Spiel und das spielst du und das kannst du auch ganz oft spielen und immer wieder dich dran freuen. Aber du weißt halt eben auch, wenn der Game-Over-Screen oder beziehungsweise besser gesagt die Credits durchscrollen, dann hast du es halt geschafft. Und dann, wenn du eine Erweiterung willst oder irgendwas, dann musst du halt den nächsten Teil von diesem Spiel kaufen, ja. Und ja, also das hat definitiv was Interessantes und ich persönlich zeig auch meiner Tochter hin und wieder gerne mal irgendwie ein älteres Spiel und sage, hey, pass auf, so waren die Spiele früher, ja, und sie hat jetzt zum Beispiel, hat sie gerade so ein Tamagotchi, ja, da ist wirklich total eingeschränkte Funktionen, aber es ist ja auch so ein Trend von damals, ich habe jetzt das Jahr nicht genau im Kopf, aber und da muss sie halt praktisch so einen kleines Tamagotchi aufziehen, was von so einem Pac-Man bewacht wird, ja, und kannst fast nichts machen, du kannst das Tamagotchi füttern, du kannst irgendwie so ein Minispiel mit Pac-Man spielen oder zwei und ab und zu musst du irgendwelche Geister vertreiben und das war's, aber die ist voll fasziniert davon, ja, und das hat auch nur so Retro-Pixel-Grafik und ich glaube, dass die Faszination wirklich generationsübergreifend gilt, wenn man demjenigen die Zeit gibt, sich mal damit in Ruhe zu beschäftigen, ja. Und
ja, kommt immer drauf an. Also mein Sohn ist da sehr allergisch. Ich habe dem Microprose-Zocker gezeigt. Der zockt halt FIFA 20. Der spielt auch richtig gut. Der haut auch online die Leute immer weg und so und mittlerweile auch mich. Und dann habe ich gesagt, hey, ich brauche mal jemanden für ein Zwei-Spieler-Match. Ich zeig dir mal Microprose-Zocker, ne? Und dann hab ja dann extra noch einen zweiten Joystick auf eBay besorgt, noch einen Competition Pro, einen Quickshot, ja, also alles Original-Hardware noch ganz gut erhalten. Und drück ihm halt das Ding in die Hand und gesagt, hier. Und er wusste gar nicht, wie er den Joystick halten soll, ja. Und dann sagen wir, ja, wo sind denn die Knöpfe? Ich sage, ja, da brauchst du nur einen Knopf für das Spiel, ja, mit dem machst du alles. Hüss, ist ja voll scheiße, ja, weil er kennt das halt von FIFA, da irgendwelche Skill-Moves und hinten Schultertasten und zack und hier. Und dann haben wir, ich glaube, eine Minute gespielt, dann meinte er, Papa, das ist mir echt zu blöd, das ist ja voll doof, das Spiel. Das spielt ja auch eh keiner außer dir. Ja, ich sag, okay, ich hab's versucht, ne. Aber meine Tochter ist da auch relativ aufgeschlossen. Also habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Open Mic erzählt, dass ich mit ihr der Hobbit durchgespielt habe, Text Adventure. Das fand sie total spannend irgendwie, ne? Weil das war für sie eine ganz neue Welt, dass du halt nur Text siehst und das halt mitliest, ab und zu mal ein Bild eingeblendet wird, aber der Rest halt in der Fantasie stattfindet. Und das hat sie total fasziniert. Also das hat richtig Spaß gemacht. Gut, wir mussten uns dann eine Lösung besorgen, weil ich auch keine Ahnung mehr hatte, wie das dann mit dem Parser funktioniert hat und bist dann doch schon sehr eingeschränkt in den Befehlen und dann haben wir uns halt eine Lösung besorgt, nebenher MacBook aufgeklappt und dann haben wir es halt durchgespielt und dann waren wir in einer Stunde oder so durch, aber sie war total glücklich, ne, als wir dann endlich ja am Ende waren und schön war's.
Ja, cool.
Ja, wir sind noch in der Lego-Phase. Also mein Sechsjähriger, wir spielen halt, wenn wir spielen, spielen wir Lego Ninjago. Oder, das ist super, ja. Wenn man das schönste zweit spielen kann. Oder wir spielen wir haben dieses Super Nintendo Mini hier im Wohnzimmer am Fernseher angeschlossen und da gibt's dann Donkey Kong.
Aha, sehr gut. Ja genau. Gut, das ist NES Classic Mini, meinst du, ne?
Ja, ja, genau.
Ja, gut, das habe ich natürlich auch.
Also Original-Hardware, jetzt bei mir im Dach spielen wir da eher nicht so oft, weil es, also gemeinsam, das ist eher so mein Reich nur. Ich bin da so ein bisschen penibel auch.
Papas Höhle.
Erstmal durch die Abschleuse.
Ich bin insofern ein bisschen penibel. Es ist halt alles so Original-Hardware, weißt du? Und wenn halt ein Super Famicom-Controller oder ein PC-Engine-Controller, den du halt seit 30 Jahren irgendwie, oder der 30 Jahre alt ist, der muss jetzt nicht unbedingt dann durch Kinderhände kaputt gehen.
Ja, nee, gebe ich dir recht. Nö, sehe ich auch so, ja.
Das ist so, ja, dann Super Nintendo Mini ist da schon besser. Und das reicht ihm ja auch. Also da holt er sich seinen Spaß. Und super ist noch die Mega Drive Collection auf der PS4. Da haben wir jetzt ein bisschen das Sonic gespielt.
Ah, die habe ich auch. Die habe ich auch.
Die ganzen 2D-Titel funktionieren für Kinder einfach super.
Zumal die ja auch sehr gut gealtert sind, muss man doch echt sagen.
Absolut.
Ja. Also besser als die PlayStation-Ära. Ich finde, die ist nicht so gut gealtert. Also das ist so ein, da kannst du mich mit jagen. So, das ist irgendwie so, das ist Erinnerung sehr schön, ja, so die Zeit damals. Aber wenn du halt heute ein PlayStation-Spiel spielst, also so ein 3D-Spiel, sieht meistens nicht mehr so gut aus, ne?
Ja, ich brauche da immer so eine halbe Stunde, bis ich mich wieder reingefunden habe in diese 3D-Grafik von damals. Und dann geht's schon wieder. Also wenn du jetzt so ein Wipeout spielst oder halt Rage Racer, das geht dann schon irgendwie, aber am Anfang fällt es natürlich schon arg auf.
Aber dass Chris,
es nicht gut gealtert ist.
Was mich natürlich jetzt brennend interessieren würde, wenn jetzt jemand dich fragt, wie fängt man mit diesem Retro-Sammeln an und wie bleibt man effizient dabei? Was würdest du demjenigen sagen, wie er da vorgeht? Und vor allem vielleicht auch ein Weg, der halt nicht gleich damit anfängt, dass er irgendwie hunderte und tausende Euros am Anfang gleich raushauen muss, ja, um irgendwie das Gefühl zu haben, dass er so einigermaßen da jetzt durchstartet. Also, weiß nicht, was würdest du da empfehlen?
Also ich würde empfehlen, sich ein bisschen auf YouTube umzuschauen, auf diversesten Kanälen, wo die Leute eben über Retro-Spiele berichten. Dann würde ich empfehlen, nicht unbedingt Tonnen von ROM-Sets sich online runterzuladen und dann jedes Spiel zwar auf der Festplatte zu haben, aber keines davon zu spielen, sondern eben schon sehr aktiv quasi sich rauspicken, woran man Interesse hat, ruhig ein bisschen mal über den Tellerrand zu schauen. Also es gibt halt mehr als Zelda, Super Mario und Mega Man. Ja, gerne in PDF-Magazinen online, eben auf archive.org oder halt auf, wie heißen sie, Kultmax, eben mal schauen. Da ein bisschen rumblättern und nachlesen. Ja, Und nichts ist schöner, als tatsächlich sich dann eben, wenn man ein Spiel wirklich oft als ROM gespielt hat, dann zu sagen, jetzt stellt man sich's eben original ins Regal.
Ja, das ist einfach was anderes, ne? Muss ich echt sagen. Vom Gefühl einfach. Mhm.
Ja, und auf Retro-Plays kriegt man ja dann auch irgendwie eine Riesenauswahl. Also ich bin zum Beispiel selber auch angemeldet. Ich habe jetzt diese Funktion entdeckt. Ich glaube, ihr nennt es Retro-Scan, wo du einfach mit deinem Handy den QR-Code von einer Retro-Spielverpackung scannst und zack, taucht es schon in deiner Sammlung auf. Also absolut faszinierend. Und da kannst du natürlich innerhalb von einer Stunde kannst du da hunderte Spiele plötzlich deiner Sammlung hinzufügen, ja. Also es ist echt geil.
Ja, weil wir haben diesen eben den Code dafür, dass die Kamera da funktioniert, haben wir, das war tatsächlich auch von uns damals eine absolute Innovation, weil es ist halt keine App, die wir da haben, sondern es ist eine ganz normale Website, die aber dennoch auf deine Kamera zugreifen kann. Und das funktioniert mittlerweile wirklich unglaublich gut. Also wenn der Barcode bei uns in der Datenbank hinterlegt ist, kannst du quasi jedes Spiel dir super schnell dann in deine Sammlungsverwaltung packen. Und kannst dem, was auch schön ist, das mache ich selber auch, meine Wunschliste ist ewig voll. Also immer, wenn ich auf YouTube irgendwie was sehe, was mich interessiert, dann packe ich das gleich erstmal bei mir auf die Wunschliste, damit ich später eben nochmal sehen kann, weil es hat immer einen Grund, warum ich es auf die Wunschliste getan habe, damit man es dann irgendwie immer nochmal anschauen kann.
Und letztendlich, der Sinn und Zweck der Sammlung ist ja letztendlich, dass man selber keine Excel-Tabelle mehr anlegen muss, wo man das dann alles reinschreibt, sondern man hat halt eben diese Online-Sammlung mit den ganzen Packshots, mit einer kurzen Information zu dem jeweiligen Spiel und so weiter. Oder was war so der Kerngedanke dahinter, warum Leute sowas da machen sollen?
Das ist genau der Grund. Also ich habe jahrelang für meine, ich sage jetzt mal Ballerspiele, also ich spiele halt am liebsten Actionspiele und Shoot'em-ups und hatte in Excel eine sogenannte Shooting Game Masterlist, so hieß die tatsächlich, Shooting Game Masterlist.xls. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht, es wäre halt schöner, wenn das einfach besser ausschauen würde. Und natürlich haben wir auch unter, wenn ich Leuten das nahe bringe, eben ob sie Retroplays verwenden wollen, hast du immer Leute, die sagen, ah nee, mir reicht meine Excel. Ja gut, dann reicht denen eben die Excel. Es gibt genug Leute, die gesagt haben, sie finden es eine super Idee, was wir da gemacht haben. Und eben noch in Kombination mit einem Marktplatz, der faire Gebühren hat und eben unter Sammlern und Videospielern eben untereinander die Leute besser vernetzen kann und eben nicht so ja, es funktioniert halt besser, sage ich mal, als eBay. Ist tatsächlich so. Also es gibt auch bei uns jetzt, natürlich sind wir erst seit anderthalb Jahren damit eben online, aber es gab noch nicht einmal Drama zwischen den Usern irgendwie oder dass irgendeine Lieferung nicht angekommen wäre oder jemand um sein Geld geprellt wurde oder eine Kopie verkauft bekommen hat und so weiter. Also so Fälle hatten wir auch noch alles gar nicht.
Ich schaue auch gerade nebenher schon so ein bisschen auf den Marktplatz, ob es da nicht irgendwas gibt, was ich mir jetzt mal holen könnte.
Wirst leider wenig PC-Spiele finden.
Ja, das stimmt. C64 könnte auch noch ein bisschen mehr sein.
Ja, ja. Aber also gerade Heimcomputer und das ist tatsächlich recht wenig. Gut ausgestattet sind wir wirklich bei den 16-Bit-Sachen. Klar, es kann immer mehr sein. Also aktuell findest du knapp 10.000 Spiele zum Kauf. Aber man darf eben auch nicht vergessen, man muss eben auch erstmal Händler beziehungsweise Privatleute eben akquirieren, die dann sagen, ja, warum soll ich jetzt bei euch verkaufen und eben nicht bei eBay? Und da kommt dann eben das, dass das Handling der Seite ein ganzes Stück schneller ist als bei eBay, dass du eben tatsächlich auf Käufer triffst, die eben an Videospielen interessiert sind und nicht einfach nur mal auf die Seite surfen und irgendwas suchen. Und dass eben unsere Provisionen mit 7% auch noch niedriger sind als bei allen anderen Marktplätzen.
Also Mega Drive habt ihr eine Top-Auswahl, da bin ich gerade. Mann, da gibt's ja auch einiges zu attraktiven Preisen. Ich
weiß schon, wer sich heute als nächstes anmeldet.
Ich brauche vor allem erstmal einen Mega Drive. Also eine Original-Hardware.
Die Hardware gibt's ja auch auf der Seite, oder ist das wirklich ausschließlich dann für Software gedacht?
Nee, es gibt schon auch Hardware und wir wollen es eben auch, wir wollen es auch ausbauen noch, dass du eben passende Lösungsbücher, dass es Soundtracks geben soll, Das Ding ist aber natürlich da, wir wollen eben schon einen gewissen Datengrundsatz irgendwie liefern. Also bedeutet, dass du, wenn du auf Lösungsbücher klickst, einfach in der Datenbank schon so, keine Ahnung, 1000, 2000 Bücher gelistet sind, dass die User eben motiviert sind, dann, wenn sie in ihrer Sammlung da, sie haben, jetzt mal als Beispiel, du hast halt 70 Lösungsbücher und 50 findest du eben bei uns schon und kannst sie in deine Sammlung tun, dass du dann motiviert bist und sagst, okay, komm, die anderen 20, die lege ich da jetzt noch gerade schnell mit an und dann haben wieder alle User was davon. Also das ist eben so die Grundidee dahinter. Und die Sammlungsverwaltung kostet eben auch gar nichts. Wir verlangen quasi nur von den Usern eben, dass sie uns ein bisschen helfen, die Daten aufzupolieren.
Wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt bei RetroPlays? Also du bist natürlich dabei als Mitgründer und dann?
Und mein Partner Armin. Und Armin ist für die Programmierung im weitesten zuständig. Und ich eben um Userpflege beziehungsweise eben Datenbankpflege. Aber der ganze User-Support, also wenn jemand eine Frage hat oder irgendwie sagt, ich habe da ein besseres Bild, einen besseren Screenshot, dann können wir das tauschen. Die Leute schreiben alle mich an.
Also ist schon ein Fulltime-Job. Ist schon den ganzen Tag wahrscheinlich ganz, ganz gut beschäftigt.
Man ist schon ganz gut beschäftigt, aber es ist eben auch noch nicht so, dass man davon leben kann. Aktuell ist es eben noch so, dass ich noch so ein bisschen von dem Geld lebe, was ich bekommen habe durch den Ladenverkauf.
Ist ja ein bisschen so wie bei uns.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Im Podcast.
Also jetzt von nur bezogen auf den Podcast. Aber letztendlich lohnt es sich ja dran zu bleiben. Das natürlich, vieles lebt ja in deinem Fall ja auch davon, dass die Leute überhaupt erstmal wissen, dass es sowas gibt. Ja, also ich glaube, es gibt viele, die fänden sowas total cool, aber die wissen vielleicht einfach nicht, dass es das gibt, weil sie vielleicht auch nie aktiv danach gesucht haben. Oder und deswegen einfach mal.
Ich vergleiche es immer damit, überleg dir, wann du das erste Mal eBay verwendet hast. Und dann schaust du bei Wikipedia nach, wann eBay gegründet wurde und seit wann es diese in Deutschland gibt. Und da wirst du feststellen, dass das eine Firma ist, die es auch schon mindestens 3 oder 5 Jahre gab, bis du sie das erste Mal verwendet hast.
Ja.
Und damit vergleiche ich RetroPlays. Also uns gibt's jetzt seit 2,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren ist der Marktplatz online. Und jetzt, ja, es werden fast im August werden es 2 Jahre, dass der Marktplatz online ist und 2,5 Jahre die Sammlungsverwaltung. Also es ist ein langer Weg, aber ich werde da immer dranbleiben, weil ich nach wie vor fest davon überzeugt bin, dass das sehr, sehr erfolgreich werden kann und auch wird.
Und vor allem, das ist auch deine Leidenschaft. Ich finde, das ist bei so einem Projekt auch mit das Wichtigste, dass du selbst dran glaubst, dass du diese Leidenschaft halt spürst und sagst, hey, das wird was. Ja. Also es macht mir Spaß und ich glaube,
ich verwalte meine Sammlung selber damit.
Siehst du, also du hast auch so ein bisschen für dich selbst gemacht. Ne?
Ja, natürlich, natürlich.
Ja. So ein bisschen Parallelen zu Games Insiders.
Ja, irgendwie.
Wir machen das ja auch, weil es uns Spaß macht, auch ein bisschen für uns selbst, natürlich auch für die Hörer da draußen, klar. Wir gehen da auch immer auf Wünsche ein und sind auch bemüht, da halt Sachen umzusetzen, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig unserem Themenvorlieben entsprechen, aber es muss natürlich schon, du musst schon dahinter stehen, hinter dem, was du machst. Ne?
Aber Chris, vielleicht erzählst du nochmal, also du hast ja jetzt eben schon ein paar Beispiele genannt, was ihr in Zukunft an der Seite noch verbessern wollt. Vielleicht habt ihr euch ja auch sogar so eine Art Roadmap zusammengebastelt. Wie genau siehst du denn die Evolution von RetroPlays, sagen wir mal, in den nächsten 1 bis 2 Jahren, was da so alles also so von eurer Seite, was ihr so an Features noch hinzufügen möchtet?
Also wir hatten jetzt eine Umfrage unter den Usern vor 3 Wochen gemacht, weil und mit 10 kurzen Fragen, weil uns halt natürlich selbst interessiert hat, wie die User so zufrieden sind mit dem Ganzen.
Ja.
Und da sind dann doch als Frage 10 konntest du quasi eigene Vorschläge noch einbringen. Und da haben halt die User dann schon einiges gebracht, wo wir gesagt haben, okay, daran können wir noch arbeiten. Eben zum Beispiel, dass du auch deine Videospielzeitschriften verwalten kannst, dass du die
das
auch,
ist eine super Idee, ja, super
dass
Idee,
du die auch handeln kannst. Was jetzt im Juli noch starten wird, ich weiß gar nicht, das habe ich dir, glaube ich, Benedikt, schon erzählt, mit meinem besten Freund seit 35 Jahren, mit dem ich auch gemeinsam immer Videospiele gespielt und gesammelt habe, starten wir jetzt einen Podcast, der einmal im Monat allerdings nur kommen wird, wo wir einfach die Videospielzeitschriften, die vor 30 Jahren aktuell waren, besprechen werden. Beziehungsweise, was heißt die Zeitschriften besprechen? Wir wollen eher uns ein paar Tests rauspicken und dann darüber einfach ein bisschen schwadronieren.
Ah, sehr schön. Den will ich auf jeden Fall hören. Also wir sind ja auch hier große Magazinliebhaber und hast ja auch schon mitbekommen in unseren diversen Folgen. Ne? Deswegen, coole Idee. Das
ja, ich glaube, das könnte witzig werden. Also gut, wir werden gar nicht über PC reden, weil wir beide immer nur Konsolenspiele gespielt haben. Mhm. Und ja, aber die Idee ist einfach mal so eine Stunde lang darüber halt zu reden und mal schauen, was dabei rauskommt. Also ich habe selber noch nie einen Podcast gehostet und denke mir aber, dass das bestimmt witzig wird, das mal auszuprobieren. Ja, cool. Ja, und ansonsten brauchen natürlich die Seite, wir brauchen noch mehr Infos drauf. Gut wäre, sowas zu pflegen, noch ist das jetzt ein Multiplayer-Spiel, mit wie vielen Spielern kann man es spielen, können die simultan spielen oder nur hintereinander, YouTube-Videos verlinken, unseren Blog würde ich gern weiter ausbauen, dass da, wo Benedikt sich auch schon reichlich beteiligt hat, dass wir einfach alle 14 Tage, also eigentlich wöchentlich mindestens einen schönen Beitrag haben, den es so nur auf unserer Seite gibt. Also das sind so die Ideen. Nächste Woche kommt ein schöner Beitrag, noch ganz kurz zum Einwerfen, mit Thomas Nickel über seinen Thomas Nickel.
Ah, der Thomas.
Ja, genau, der Thomas.
Ja, klar.
Schreibt was über Korea, sein Gameboy Color Spiel, was er entwickelt hat. Ja, das ist so ein bisschen mein Glück, dass ich die ganzen alten Hasen ja auch irgendwie kenne. Wenn man so lange dabei ist, dann und ich sag mal so kommunikativ ist, wie ich zum Teil ja auch.
Aber das ist cool. Also ja, auch viele bekannte halt Autoren hat man ja auch schon entdeckt, ne? Den Richard Löwenstein, der war schon, ich glaube, der Robert Bannert, der Thomas, Paul Kautz, ne?
Richtig.
Ich, Hust. Also schon, ja, das ist cool. Also ich lese da auch immer viel und schaue immer so, was gibt's Neues. Dann, du machst ja auch selbst die Artikel hier, ne? Die deutschen Videospielmagazine, Juni 1995, der ist von dir, oder?
Ja, genau.
Genau. Ich lese das auch immer gern. Deswegen, also das lohnt sich auch, wenn man einfach ein bisschen schmökern möchte, Retro Plays. Ist also nicht nur für Sammler und die es werden wollen. Ja. Aber Sönke, du wolltest noch irgendwas sagen.
Ja, nee, also ich glaube, vor allem, was du noch gesagt hast, diese Möglichkeit, dass du dann einfach so Filterbegriffe eingibst, okay, ich suche jetzt ein Retro-Koop-Spiel für den Mega Drive und dann gibst du halt einfach ein, okay, irgendwie Option Koop oder 1 bis 2 Spieler und klar, je mehr Infos die Seite hat, desto mehr Suchfilter kannst du ja dann letztendlich auch auswählen und desto einfacher wird es dann für denjenigen gleich ein Spiel zu finden, was diese Kriterien dann erfüllt oder im Falle vom Dreamcast vielleicht hat das Spiel VGA-Box-Unterstützung oder nicht, ja, solche eher nerdigen Features, die viele vielleicht nicht interessieren, aber ich zum Beispiel kann es mir fast nicht vorstellen, Dreamcast-Spiele ohne VGA-Box zu spielen, ja, also das ist irgendwie ja, da kann man noch viel machen.
Ja, und das Schöne ist eben, ja, du kannst, diesen Begriff künstliche Intelligenz, den kannst du quasi da ewig weit treiben, dass du eben auch so Sachen hast wie, demjenigen gefällt Bomberman, also könnte ihm auch gefallen Bomberman 2. Jetzt mal nur als Beispiel. Oder ihm gefällt Super Mario, also könnte ihm auch gefallen Sonic. Oder ihm gefallen lauter Multiplayer-Titel, also könnte ihm auch das und das gefallen. Oder er hat das Spiel in der Sammlung für das System, also könnte ihm ein anderer Titel auch gefallen. Und das ist natürlich dann alles dahin getrimmt, dass natürlich die Hoffnung besteht, dass der User dann eben auch auf unserem Marktplatz irgendwas kaufen möchte. Aber du kannst eben diese Filter einfach viel schöner machen, als sie die ganzen anderen Plattformen haben. Also gerade bei Amazon kriege ich ständig irgendwelche Spielevorschläge, die mich überhaupt gar nicht interessieren.
Stimmt.
Und da ist natürlich die große Idee, das einfach besser zu machen. Was absolut möglich ist.
Und hattet ihr über Kooperationen mit irgendwelchen Videospielseiten nachgedacht? Weil ich kann mir vorstellen, zum Beispiel beim, keine Ahnung, bei der M-Games, die sind ja auch sehr retro-affin, dass die vielleicht auch irgendwie Teile eurer bereits generierten Inhalte in irgendeiner Form für sich nutzen können oder ja, man sich einfach gegenseitig irgendwie den Ball zuschiebt. Ich weiß nicht, habt ihr da mal drüber nachgedacht?
Also die haben über uns schon berichtet. Das war damals echt, das war total schön. Ich habe quasi der M-Games nur geschrieben. Da war damals noch der Matthias mit dabei. Und hier, Matthias Schmidt heißt er, glaube ich.
Genau, gell? Ja, der ist jetzt bei
VPS. Ja, genau. Ja. Genau. Und da war ich völlig beeindruckt. Also wir kannten uns zwar auch persönlich, aber ich hatte nur so hingeschrieben, du, wie sieht's aus? Wir haben da eben eine neue Website am Start. Wollt ihr da nicht drüber berichten mal? Und dann kam gleich so zurück, ja, das macht der Thomas Nickel, der ist ja eh Fan von euch. Und wir machen einen Vierseiter dazu.
Oh, das ist ordentlich gleich mal.
Okay, das ist ja mal sehr cool. Ja, das hat mich sehr gefreut. Und Ansonsten gibt's da nicht so viel Kooperationen. Das muss man halt mal alles ein bisschen ausbaldowern, weil wir sind tatsächlich da wohl immer noch ein bisschen zu klein. Wir sind auch zu klein, dass eben, ich sag mal, größere Händler, die scheuen natürlich auch ein bisschen den ersten Einsatz, um herzugehen und gleich eben über ihre Warenwirtschaftssysteme da mal 5000 Spieler auf den Marktplatz zu spülen. Was wir halt schon ein bisschen wollen, dass einfach viel, viel mehr Auswahl herrscht. Aber man muss das eben auch ein bisschen mit Feingefühl machen, weil die User ja auch sagen, ah, oh, jetzt ist dann der und der Händler und mit dem bin ich mit seiner Ware nie zufrieden gewesen. Warum darf denn der jetzt bei euch auch verkaufen? Also man muss das so ein bisschen abwägen immer, wie weit man da gehen möchte. Ich wollte immer halt einfach eine schöne Mischung aus Privatleuten, die halt irgendwie ihre 20, 50 Spielelisten, die sie eben nicht mehr spielen und eben verkaufen möchten. Und genauso eben dann ein paar Händler, die einfach mal 1000, 2000 Spiele listen. Ja. Da ist halt einfach, das muss ordentlich gewürzt sein und dann schmeckt das Ganze auch.
Sehr schön.
Ja, aber klingt nach einem guten Konzept. Ne? Und hier ist es Sachen Kooperation. Wer weiß, wenn euer Podcast da anläuft, vielleicht kann man da ja künftig auch mal irgendwas machen. Habt ihr denn schon Namen für den Podcast? Oder wird er immer Retroplays der Podcast
heißen? Ich denke es fast. Retroplays, ja, ich habe noch nicht genau drüber nachgedacht. Ich denke mal Retroplays der Podcast erstmal. Ich meine, wir haben ja schon mit der Börsenveranstaltung, also die Retro-Börse heißt bei uns ja Retro-Con. Der ist ja leider die erste, die ich veranstalten wollte unter dem Banner. Die ist ja im März dann ausgefallen. Da wird es auch dieses Jahr keine mehr geben. Aber dann 2021 will ich eigentlich mindestens 3 Stück in München schon mal machen, über das ganze Jahr 2021 verteilt.
Da kannst du ja mal vorbeikommen, Bene. Das wäre doch mal was.
Ja, das ist ja eh schon lange der Plan, Sönke, ne? Das wird echt höchste Eisenbahn. Ja, das wäre eine coole Idee, ja. Vielleicht auch mit dem Podcast irgendwas mal so ein bisschen live podcasten oder so.
Der
live von der Veranstaltung.
Aber das ist ja schon fast wieder zu lang.
Der Retro-Blaze-Pod. Ja, klingt cool. Also ich muss sagen, also wir sind sehr überzeugt von der Seite, sonst hätten wir es jetzt auch nicht vorgestellt. Gesagt, komm, der Christian muss mal in den Podcast kommen und wir hoffen, dass wir jetzt vielleicht auch noch ein paar Hörer da draußen, die Seite vielleicht noch gar nicht kannten oder nur mal so von gehört haben, dazu motivieren können, auch mal drauf zu surfen, sich das mal anzuschauen und nicht nur, weil wir jetzt hier berichtet haben, sondern einfach, ja, weil wir einfach der Meinung sind, sie hat es verdient und ja, oder Sönke? Was meinst du?
Definitiv, ja. Also ich glaube, das ist ja genau auch, was ich vorhin gefragt hatte, eben wie fängt man mit Retro-Spiele sammeln an? Und ich glaube, natürlich ein Weg kann auch sein, einfach mal sich anzugucken, was sammeln denn andere Leute? Und hier ist ja eigentlich ganz simpel, du klickst halt auf Datenbank, du klickst auf Sammlung und dann siehst du ja schon Leute, die dort ihre Datenbanken zur Schau stellen und guckst einfach mal, ja, was sammeln die denn so eigentlich? Und wirst dann auch ziemlich aus den Socken fallen, wie viel einige Leute ja dann auch tatsächlich da haben, ja, also das geht ja wirklich, es ist ja bei vielen halt echt irgendwie vierstellig, habe ich den Eindruck, also ja, und dann vielleicht noch die Frage natürlich, wie kommt man denn nun günstig außer jetzt über deine Seite sonst so an Retro-Spiele dran, was würdest du da empfehlen, geht man irgendwie auf irgendwelche Hinterhof-Flohmärkte, wo die Leute sowieso nicht wissen, was sie da gerade an Schätzen billig vertickt haben oder was ist da ein guter Ansatz, um irgendwie mal so eine Basis zu schaffen, mit der man ja vielleicht auch auf so einer Börse dann mal handeln kann und sagt, okay, pass auf, ich habe hier dieses Spiel, lass uns das doch tauschen gegen das Spiel, weiß ich nicht.
Also ich denke, das Sinnvollste ist, zu schauen, dass man Sets kauft, also wo mehrere Spiele eben beieinander sind, Packages, und dann eben die Sachen behält, die man behalten mag und versucht, die anderen Sachen wieder weiter zu verkaufen oder zu vertauschen. Und dann am ehesten wahrscheinlich, so mit unserer größter Konkurrent ist da auch die Facebook-Gruppen. Da wird halt viel gehandelt, eBay-Kleinanzeigen. Das ist so schon das, wo man eben dann gerade so Packages bekommen kann. Das ist auch im Übrigen, weil du vor uns gefragt hast, was wir in Zukunft noch vorhaben. Das soll eben auch noch kommen. Aktuell kannst du ja immer nur jedes Spiel einzeln anbieten. Aber wir wollen das auch so haben, wie eben bei eBay Kleinanzeigen beispielsweise, dass du halt sagen kannst, schau her, ich habe ja einen Mega Drive mit 15 Spielen und das gebe ich her zum Preis X. Und dass man das eben dann bei uns so auch anbieten kann. Aber tatsächlich ist das wohl der beste Hinweis. Immer schauen und nicht jedes Spiel sofort zum, nur weil man es unbedingt haben möchte, zu irgendeinem Sofortkaufpreis kaufen bei eBay, sondern ruhig mal ein bisschen recherchieren, abwarten und schauen, ja. Gerade bei Super Famicom-Spielen beziehungsweise halt Super Nintendo ist es sehr sinnvoll, auch über den Tellerrand zu schauen und nicht nur europäische Versionen zu kaufen. Es gibt genug Titel in Japan, die A, ein schöneres Cover haben und in der Regel auch günstiger sind. Muss halt nur arg aufpassen, dass das man keine Repros bekommt. Also jetzt nicht japanisch, sondern gerade in Europa auch. Sehr drauf schauen, dass man eben nicht bei AliExpress für 15 Euro ein Spiel kauft, was normalerweise 200 kostet. Es ist ganz sicher eine Kopie.
Ja, das
guter da Hinweis, kann
man sich, glaube ich, sehr, sehr ärgern, wenn man dann so viel Geld für ein Spiel rausgegeben hat, was ja dann doch nicht das gehalten hat, was man sich erhofft hat.
Also in meinem Kopf wächst gerade mein Retro-Zimmer, muss ich sagen, Leute. Jetzt, wo es halt langsam Gestalt annimmt, der Schreibtisch fehlt noch, aber der C64 steht da schon. Gut, der Monitor fehlt noch, aber jetzt, ich bin gerade hier auf Retro-Plays und sehe die ganzen Konsolen. Da fehlt noch einiges.
Irgendwann, wenn du dann die Spiele alle so halbwegs beieinander hast, dann kannst du so verrückt werden wie ich. Ich habe dann angefangen, die Promo-Plakate, die japanischen, zu sammeln für Spiele, die mich interessiert haben.
Hängst du die dann auf? Also in deinem Reich da oben oder einfach nur, dass du sie besitzt? Die
werden schon aufzuhangen auch.
Ja, das ist ja klar. Poster und so fehlen auch noch für das Zimmer. Ein paar Comics kommen auch noch rein.
Da zahlst du dann halt für ein XLA-Promo-Plakat, was es irgendwie in Japan nur gab, zahlst du dann halt auf Yahoo mal 200 Euro. für ein Stück Papier. Aber
ey, hoffentlich hört meine Frau diesen Podcast nicht.
Aber manchmal siegt dann halt die Krise. So ein bisschen der Wahnsinn.
Aber Chris, ich habe noch viele Fragen, aber zwei ganz besonders wichtige. Die erste, die wird bestimmt viele andere auch interessieren. Ich will Spiel XY haben. Wie kriege ich raus, was ein realistischer Preis für dieses Spiel ist? Wie gehe ich da vor? Nehme ich irgendwelche Online-Datenbanken, die dann aber meistens vielleicht nur amerikanische oder britische Preise listen? Oder wie mache ich das? Wie finde ich das raus?
Also bei uns ist es jetzt so, dass wir jeden Verkauf im Hintergrund auch tracken. Aber nachdem wir ja nun erst seit anderthalb Jahren den Marktplatz haben, haben wir natürlich noch nicht so viele Verkäufe. Was bedeutet, du könntest bei uns eigentlich sehen, eben bei Titeln, die schon verkauft wurden, für wie viel die jeweils verkauft wurden und an welchem Datum. Aber ansonsten, das benutze auch ich ständig immer noch, ist halt die Rück- oder Verkauft-Angebotssuche bei eBay. Dass man halt den Artikel raussucht und dann oben auf erweiterte Optionen klickt und dann anhakt verkaufter Artikel. Also nur verkaufte Artikel anzeigen und dann dort eben durchrecherchieren. Ich bin überhaupt kein Fan von, wie heißt die Seite? Pricecharting.com, weil sie, ich glaube, in der Regel fast nur US-Sachen listet und ich habe immer wieder das Gefühl, dass da einfach irgendwas nicht stimmen kann.
Also zu teuer oder zu günstig oder beides, in beide Richtungen?
In beide Richtungen, dass ich manchmal mir denke, ganz ehrlich, wenn ich das für das Geld kriegen würde, dann kaufe ich es 10-mal und habe dann gute Tauschware. Und manchmal auch, dass ich mir denke, so jetzt, da ist dann der Preis genommen worden von einem losen Modul und in Box ist es halt viel, viel teurer einfach. Weil das ist ja bei den Retro-Sachen eh noch so. Je nach Zustand wird es natürlich immer teurer. Ich sage immer gern, für ein bisschen Papier zahlt man gerne mal irgendwie gleich 200-300 Euro mehr bei manchen Titeln.
Ja, das ist genau vielleicht so ein Thema, wo du noch ein bisschen was zu erzählen kannst, weil ich selber war da auch überrascht, diese Diskrepanz zwischen, ich habe jetzt das Spiel mit der Packung und das sieht auch alles ganz okay aus, versus ich habe das Spiel in der Packung, die komplett neu aussieht, mit der Anleitung, die komplett neu ist, mit irgendwelchen Spine-Cards, mit was auch immer da noch dabei war. Also wirklich so, als ob du es gerade aus dem Laden gekauft hast und der Preisunterschied ist teilweise 3- oder 4-mal so hoch, ja. Obwohl es das gleiche Spiel ist, ja. Und beim Spielen keine Unterschiede entstehen, aber für die Sammler macht es halt genau das aus, ja.
Na, es gibt halt tatsächlich diese Abstufung zwischen entweder das lose Spiel nur oder eben in gebrauchten guten Zustand, dann in einem sehr guten, sammelswürdigen Zustand und dann eben noch neu sealed. Und der Markt für neu sealed, der ist ja komplett außen Fugen. Also da kann es sein, dass du bietest das Spiel gegen Auktion mal an und dann geht es irgendwie nur für 50 Euro und die nächste Auktion geht auf einmal wieder für 300. Also das ist irgendwie also der Sealed-Markt ist tatsächlich ganz, ganz obskur, wo ich auch nicht wirklich durchsehe. Also ich würde niemals ab 1 Euro irgendwie ein Sealed-Exemplar von Spielen anbieten, weil das immer schief gehen kann. Aber bei uns siehst du es gerade auf der Plattform, bietet jemand das Castlevania Symphony of the Night für PlayStation 1 an und es kostet irgendwie 460 Euro, ist aber eben Factory Sealed, also nagelneu.
Boah, 460 Euro. Und eben
gebraucht in sehr gutem Zustand ist es so ein 150 Euro Titel.
Und das passt dann auch ungefähr so von deiner Einschätzung.
Echt, 150 Euro? Das Spiel habe ich.
Ja, ja, das die PAL-Version. Ja, ja, die 150 Euro bekommt man dafür in der Regel immer.
Okay, gut zu wissen, wenn die Zeit mal ganz hart werden, dann kommt Castlevania raus.
Ja, da kannst
nee, die 50, kann ich mich nicht von trennen.
Ich wollte gerade sagen, die 50 Hertz Gurke kannst du aber sofort verkaufen.
Ja, ja. Aber naja, also man muss ja immer so ein bisschen differenzieren, ne? Wie ernst nehme ich das Ganze? Also wie gesagt, ich bin ja so absolut da noch jungfräulich unterwegs in dem Segment, von daher. Also ich bin aber schon sehr fasziniert, muss ich sagen. Auch wenn du auf der Seite bist, was da alles so angeboten wird, ey, ist ja schon der Wahnsinn. Und,
ja, und die zweite Frage vielleicht noch, damit ich sie nicht vergesse. Wie hast du bei dir privat die Geräte angeschlossen? Ist das so, dass du sofort immer alles gleich einsatzbereit hast? Das ist ja für viele Retro-Sammler scheinbar sehr wichtig, dass sie irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie VGA-Weichen und was es da alles gibt haben oder so Multiscart-Stecker, dass sie wirklich nur noch irgendwie Kabel rein, Steckdose, Steckerleiste an und los geht's. Wie hast du das bei dir aufgebaut und was empfiehlst du da Leuten, wie man das sinnvoll aufbaut, damit man es auch nicht ständig wieder abbauen und umverkabeln muss und so weiter?
Also ich habe einen recht großen SCART-Switch, wo du halt einfach alle SCART-Konsolen dranhängen, dann noch einen VGA-Umschalter und einen HDMI-Umschalter. Mhm. Und dann geht das quasi alles in die Monitore dann rein und ist alles spielbar aufgebaut. Das Schöne ist, da bin ich erst neulich jetzt drauf gekommen, dass PC Engine, Mega Drive, Super Famicom und Neo Geo AES haben alle quasi das gleiche Netzteil.
Ach ja.
Also die haben alle die gleiche Polung und haben alle die gleiche Voltzahl. Was habe ich gemacht? Ich habe mir in Frankreich ein Netzteil gekauft, was 3 Ampere rausgibt und die 9 Volt. Und dazu gibt es so ein Splitterkabel, was du quasi an dieses Netzteil an eine Buchse anschließt und das endet auf 6 verschiedenen, also 6-mal den gleichen Stecker. Und dann kannst du die alle Konsolen quasi an ein Netzteil verkabeln.
Und da brennt nichts durch, oder?
Das ist genial.
Nein, da passiert gar nichts. Und dann ist halt alles mit einem RGB-SCART-Umschalter verkabelt. Und ich habe tatsächlich alles sofort spielbereit immer da. Das Einzige, was bei mir vielleicht nicht ganz so puristisch ist, ich habe die Originalspiele in der Regel halt im Schrank stehen und spiele fast alles von so Everdrive-Karten.
Ah ja.
Also Everdrive, ihr wisst, glaube ich, beide, was das ist. Ja, also diese Module, wo dann SD-Karten drin sind noch.
Ja, ja. Ja gut, bist halt Sammler. Du willst halt die Originale da schön stehen lassen, sie anschauen und genießen. Schon nachvollziehbar. Ja.
Und gut, man hat auch nicht von jedem Spiel das Original, was man da dann eben spielt, im Schrank stehen. So ist es halt. Aber da tut man auch keinem mehr weh heutzutage.
Ja, ja. Ja gut, die ist ja auch so eine Grauzone, ne, mit so ganz alten Spielen. Also ich tue mir da auch immer so ein bisschen schwer. Jetzt gerade mit T64, was brauche ich da jetzt im Original? Wo reicht mir dann vielleicht irgendwie eine kopierte Diskette oder was weiß ich?
Die Disketten werden im Regelfall wohl nicht mehr
funktionieren. Flashkarte oder so. Och doch, ich habe noch so ein paar Originaldinger, die gehen noch. Also oh, wow. Erstaunlicherweise.
Okay. Ja, ja, okay. Doch, genau, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Anknüpfpunkt. Was sind so grundlegende Tipps, um Retro-Spiele, wenn man sie denn dann einmal hat, auch frisch zu halten? Ja, also ich glaube, wenn man dann, keine Ahnung, man hat irgendwie so einen schönen Dachboden mit einer riesigen Fensterfront und dann stellt man das Regal direkt daneben und jeden Tag scheint die Sonne drauf, klingt für mich nicht nach einer guten Idee, um Retro-Spiele zu lagern. Genau, also vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, also da gibt's ja verschiedenste Ansätze. In meinem alten Laden hatten wir so eine, das Schaufenster war so eine UV-Tönungsfolie, wo du es aber nicht so richtig gesehen hast. Also das hat das UV-Licht halt rausgefiltert und das hat sehr gut funktioniert. Ich selber habe es jetzt bei mir im Dach eben so, dass ich diese besagten Schuhschränke haben davor eben so Plexiglas-Schiebetüren und die sind halt durchgefärbt. Dementsprechend kommt da auch kein Licht durch. Und ja, also ich würde schon immer versuchen, so die Schätze, dass sie irgendwie doch nicht so ganz im absoluten Sonnenlicht stehen, damit sie halt einfach schön bleiben. Und ich habe jetzt neulich erst in einer Facebook-Gruppe gelesen, dass Leute hergehen und die Anleitungen separat irgendwo noch lagern. Und da geht's mir dann so, das geht mir zu weit. Also meine Spiele sind einfach in der Packung mit der Anleitung zusammen. Was ich noch mache, ist gerade die ganzen Pappboxen von Nintendo, die sind bei mir alle noch in so sogenannten Protector Cases. Da gibt's halt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, exakt passende PVC-Packungen noch zu machen. Die kosten dann so pro Spiel irgendwie so um 1 Euro. Und da kann man halt super dann das Spiel in eine Hartplastikpackung noch also reintun.
Ich glaube, das ist wirklich
wichtig. Und das verwende ich eben auch. Ich
habe zum Beispiel bei mir in einem Schrank mal eine Zeit lang Gameboy-Color-Spiele einfach Packung über Packung über Packung über Packung. Und wenn das dann eine gewisse Höhe und natürlich auch ein gewisses Gewicht erreicht, dann ist halt der Leidtragende natürlich die Packung, die ganz unten liegt. Und mit diesen Schutzhüllen kann dir das dann ja eigentlich überhaupt nicht mehr passieren. Und auch wenn die Kids plötzlich mal irgendwas aus dem Regal ziehen, was sie nicht dürften, dann ist zumindest noch ein temporärer Schutz da.
Das ist richtig, genau.
Ja, aber das mit dem Sonnenlicht, da fällt mir gerade was ein. Ich habe mal vor einem Jahr oder so, fing ich mal an, so ein bisschen meine alten PC-Spiele auszusortieren, die halt schon seit ewig bei mir unten im Büro stehen. Da war, glaube ich, Monkey Island 4 Escape from Monkey Island, eine alte US-Version, die war aber noch eingeschweißt. Das war ja eine dieser riesigen Packungen damals noch, ne? Und da dachte ich mir, ey, das steht ja schon so lange rum, komm, das verkaufst du jetzt mal auf eBay. Hab's dann verkauft und das war wohl so minimal oben am Rand vergilbt, weil die Sonne da wohl drauf geschienen hat. Keine Ahnung, irgendwie so ganz wirklich minimal. Ich hab's gar nicht wahrgenommen. Ja, und hab halt dann mehrere Fotos reingestellt, hab's dann auf eBay verkauft. Weiß auch gar nicht mehr wie viel. Ich glaube so um die 50 Euro oder so. Guter Preis, Christian, keine Ahnung.
Ah, ich glaube, waren so 50 Euro. Bei Heimcomputer, da bin ich auch immer ein bisschen überfragt.
Na, jedenfalls hat dann der Käufer sich irgendwann beschwert via eBay, so von wegen, ja, das wäre total vergilbt und wie ich das denn so verkaufen konnte, ja. Und ich war dann irgendwie erstmal so total vom Kopf gestoßen, weil ich hatte es halt wirklich gar nicht so wahrgenommen. Es war halt so minimal an so einer oberen Kante und es war halt ansonsten halt wie neu, ja, eingeschweißt noch. Und ich habe dann gesagt, komm, gehst du nochmal 10% runter, und dann hat er dann auch Ruhe gegeben. Aber da habe ich dann schon gemerkt, hey, Sammler können ganz schön penibel sein. Also war mir voll gar nicht so klar, ja, und irgendwie hat das auch so mir ein bisschen dann ja die Lust verkrault, noch weitere Sachen zu verkaufen, weil dann habe ich gesehen, oh, da könnte ein kleines Eselsohr sein und hier könnte noch was sein. Am Schluss sind sie alle nur am Jammern und gesagt, nee, komm, ich behalte es einfach. Ist vielleicht stressfreier,
bevor ich das. Ja, es ist richtig. Also Sammler können, also es gibt halt einfach so wirklich so Mint-Sammler, sagt man dann, wo halt alles quasi wie aus dem Ei gepellt sein muss, wie neu. Und das, also da gehöre ich auch nicht dazu. Bei mir darf alles in einem sehr guten Zustand sein und ich habe es am liebsten halt vollständig. Also bevor ich mir jetzt ein loses Modul irgendwie kaufe, kaufe ich es eher nicht und warte dann, dass ich es eben vollständig bekomme. Aber das muss nicht alles in super perfekt sein. Es ist völlig klar, dass irgendwie ein Spiel, was seit 30 Jahren in einer Pappbox ist, kann halt durchaus sein, dass einfach an den Laschen oder so da ein bisschen was abgerieben ist oder so. Also da bin ich nicht ganz so penibel.
Und wie stellen diese Leute selbst sicher von den Geschichten, die du so weißt, dass alles dann wirklich so mint bleibt? Sind es dann vor allem diese Boxen, von denen du erzählt hast, über die das sichergestellt wird? Oder was sind da so die besten Ansätze?
Ja, also ich denke, es sind die Protector-Boxen. Ich kenne einen Sammler, der hatte, bevor es die Protector-Boxen gab, waren alle Spiele immer in Luftpolsterfolie. Also der hatte quasi immer so diese braunen Briefumschläge mit Luftpolster drinnen und da war dann in jedem ein Spiel drin.
Krass.
Oder es gibt ja für gerade für CD- und DVD-Cases Spiele, da gibt es dann diese so Tütchen. Wisst ihr, was ich meine? So die kann man, Seal King heißen die, die kann man oben immer wieder zu versiegeln.
Also dass halt kein Schmutz, kein Staub vor allem dann drankommt, ja.
Richtig. Richtig. Also das mag ich schon auch. Es gibt einfach genug Spiele, wo ich das auch so mache. Und das Lustige ist, alle Spiele, die ich auf der Retro-Börse dabei habe, die, also zum Verkauf, die packe ich auch immer in solche Folien. Weil ich mir einfach immer sage, die können halt, die packe ich jetzt in den Karton und die können in 2 Jahren immer noch in dem Karton unverkauft liegen und sind aber immer noch genauso gut vom Zustand wie vor 2 Jahren, egal wie viel ich es durch die Gegend getragen habe. Weil sie einfach da geschützt sind.
Ja, das sind gute Tipps dabei. Auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben jetzt auch relativ viel so über diese ganzen Sammlerschiene gesprochen, gar nicht so sehr über dieses, ja, warum das alles so faszinierend ist, Retro-Gaming-Nostalgie, aber ganz ehrlich, fand ich jetzt sehr spannend und da kann man vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen für sich selbst und seine künftige Sammlung. Ja, liebe Frau, ja, wir reden nochmal. So, Inge, bist du da eigentlich auch so ein bisschen dabei mit dem Sammeln?
Nee, also ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne für mich, also ich habe zum Beispiel eine relativ vollständige N-Gage-Sammlung, das ist ja dieses Gaming-Telefon von Nokia, aber das interessiert ja fast niemanden und ich muss auch gestehen, ich habe sogar zwei N-Gage hier, aber ich habe keines der Spiele in letzter Zeit mehr gespielt. Ich habe das damals tatsächlich selber sehr viel und sehr häufig gespielt und auch als Privattelefon benutzt, weil ich halt auch immer wieder Artikel drüber geschrieben habe. Genau, aber wenn ich was sammle, dann sind es tatsächlich vor allem Spiele, die mir persönlich wichtig sind, weil ich sie damals getestet habe oder weil ich sie irgendwie einfach gute Durchspielerinnerungen damit verbinde oder weil sie zum Beispiel ja einen besonders hohen Wert vielleicht auch haben. Ja, also ich habe zum Beispiel da so ein Steel Battalion hier bei mir noch rumstehen. Das ist ja diese Xbox Mac-Simulation mit diesem gigantisch großen Joystick, den du aus drei verschiedenen Teilen zusammenbaust, wo du dann, glaube ich, auch noch so eine Pedaleinheit hast. Und ja, es ist einfach ein ziemliches Monstrum und das wurde in Deutschland auch nicht in sehr großer Stückzahl ausgeliefert und entsprechend selten ist es auch, aber also das ist zum Beispiel was, wo ich mir sagen würde, okay, wenn man da einen guten Preis für kriegt, okay, aber
schafft halt auch Platz.
Ja, das ist auch so eine Sache.
Genau, hinzukommt, ja. Es ist in einer riesigen Kiste, also es ist wirklich groß und wenn man dann halt mehrere solcher Exemplare, was auch immer, es gibt ja auch sehr viele, diese ganzen Gitarrenspiele brauchen ja viel Platz oder was ich hier noch habe, dieses Samba de Amigo mit diesen Rasseln und dieser Matte und das sind aber alles Sachen, die halt auch wiederum so cool sind, dass du sie eigentlich auch nicht loswerden willst, ja, das hat halt einfach so einen gewissen Kult- und Nostalgiefaktor und wenn du das dann mal wieder rauskramst auf einer Party, so Samba de Amigo mit diesen Originalrasseln, das ist schon geil, ja, also kann man einfach nichts sagen und also das macht für mich so viel, auch die Retro-Faszination ist für mich auch vielfach verbunden mit all der schrägen, mit dem ganzen schrägen Zubehör, was es damals alles gab. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an diese Donkey Kongas, diese Trommel-Controller.
Die waren cool, ja.
Also da gibt's ja wirklich die wildesten Sachen. Und das ist halt auch einfach cool, wenn du dann mit irgendwie Leuten, die zu Besuch sind, mal so eine Videospielreise durch die Vergangenheit machst, sag ich mal, und dann irgendwie diese alten Controller da alle auskramst. Und Chris, ich vermute, du hast auch noch so den einen oder anderen davon rumliegen.
Ja, schon. Also das Samba de Amigo, das habe ich auch. Das Steel Battalion habe ich irgendwann mal verkauft dann, weil ich es eigentlich gar nicht mehr gespielt habe. Ich fand es nicht sonderlich gut, hatte es aber damals eben zum Start gekauft, so weil man halt gehypt war aufgrund des Riesencontrollers. Und ansonsten, ich bin ein großer Fan von Arcade-Sticks. Also halt so diese großen Boards, wo man, ja, das nimmt halt auch alles einen irrsinnigen Platz weg. Beziehungsweise auch Originalautomaten ist auch noch so ein, aber das führt jetzt fast ein bisschen zu weit. Da bin ich nämlich auch großer Fan.
Okay, gut, das wird ein eigenes Thema. Wenn wir da irgendwann mal drüber sprechen, dann müssen wir ja wen einladen. Aber das Steel Battalion habe ich auch gehabt damals. Da hatte ich damals was für Spiegel Online drüber geschrieben und das war ja mal ein echt abgefahrener Controller, ne? Aber das Spiel selbst war tatsächlich nicht so gut. Aber der hatte so einen Notfallknopf, ne? In so einem extra Gehäuse und wenn du dann irgendwie aus dem Roboter dich rauskatapultieren wolltest, musstest du immer auf diesen Notfallknopf drücken.
Richtig, du musstest diesen, da war so ein Kippschalter.
Genau,
den
ja.
Den musstest du erst hochlegen und drunter war dann der Emergency-Button.
Genau, richtig, das war total richtig. Cool, ja.
Aber Sönke, du könntest ja dann anfangen, jetzt das Evercade zu sammeln.
Ja, also ich meine, ich habe vorhin ja auch diese Seite mir angeschaut von diesem Mr. FPGA, fand ich jetzt gerade ziemlich faszinierend. Evercade ist natürlich auch eine coole Sache. Also da gibt's so viele verrückte Geräte, die halt einem auch die Möglichkeit geben, irgendwie ganz viel Retro-Faszination in einem Gerät so zu vereinen. Und ich weiß nicht, hast du das Evercade schon?
Ich habe nur Berichte dazu gelesen und war dann fast schon froh, dass ich erstmal nichts gekauft habe, weil es soll ja doch ein paar kleinere Bugs noch haben. Mhm. Prinzipiell ist es aber so eine Geschichte, wo ich mir denke, ach, irgendwann vielleicht stelle ich mir doch dann ein Fullset quasi wieder ins Regal, weil es ja doch ganz charmant ist. Noch dazu, da kommt jetzt das Xenocrisis und das Tensor und so ein paar Independent Releases kommen ja auch noch dafür raus. Und das ist halt dann schon ganz schick.
Mhm. Aber sehr klein auch, oder, Sönke?
Ja, genau. Also es ist ein sehr schnuckeliges Handheld. Es hat halt so einen 4,3 Zoll Bildschirm. Die Batterie hält so zwischen 4 bis 5 Stunden. Du kannst es über einen HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden.
Ah, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das geht, ja? Okay.
Genau.
Das macht die Sache deutlich interessanter. Mhm.
Ja, und du kannst halt aber eben auch mobil spielen und du hast halt die Möglichkeit, eben die Module dafür auch in so ganz retro angehauchten Boxen halt aufzubewahren, links auch mit der Anleitung und rechts kommt da das Modul in so einen Steckplatz rein und so, also es erzeugt auf jeden Fall schon auch gutes Retro-Feeling, ja, aber
es kitzelt den Sammlernerv.
Ja, genau, so ein bisschen tut es das auf jeden Fall. Was ich zum Beispiel jetzt gerade hier bei mir noch den Kassenzettel sogar noch gefunden habe, habe ich, glaube ich, bei meinem Aldi oder beim Lidl gekauft. Das war so ein tragbarer Game Gear mit irgendwie 60 eingebauten Spielen. Das wurde, glaube ich, auch damals in Brasilien sind ja diese ganzen Sega, vor allem Master System und Mega Drive und so, das ist ja ganz groß.
Ja, Tech Toy.
Genau, und das war, glaube ich, so eine Tech-Toy-Produktion, die dann wiederum nach Europa gebracht wurde, um dann hier für 30 Euro oder so hat es gekostet, oder was sind da drauf? Ich glaube, 20 Spiele sind es, glaube ich. Hab das dann mal gestartet, aber das Feeling ist halt, ist schon okay, aber der Controller war sehr unpräzise und habe ich mir dann auch gedacht, nee, also dann spiele ich es doch lieber auf den Originalgeräten und nicht in so einem künstlichen Schrumpfformat irgendwie, also.
Habt ihr das mitbekommen, dass Sega jetzt zum 60. Geburtstag in Japan den Game Gear Mini rausgebracht hat?
Ja, da hat man es
rausgebracht im Oktober dann.
Ja, ja.
Also da habe ich auch nicht zugeschlagen. Das war mir einfach
der ist winzig.
Zu frech. Also genau.
Ja, und der ist so winzig einfach. Also das ist schrecklich eigentlich der meiste
drauf. Vier Spiele auf einem Gerät und du musst irgendwie 5 Geräte kaufen, damit du quasi deine Spiele beieinander hast. Also ich finde es ein bisschen eine Abzocke. Ich habe da nicht so dann Bock drauf gehabt.
Nee, sehe ich auch so.
Chris, was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt jemanden vom Thema Retro-Gaming überzeugen möchtest, aber nicht unbedingt, indem du ständig auf ihn einredest und ihm die tollsten Geschichten erzählst, so wie du es jetzt hier gerade machst, sondern indem du ihm selbst Spiele spielen lässt. Welche 3 Spiele würdest du der Person zeigen, auf welchen Geräten?
Sönke, das wollte ich auch fragen.
Du kannst Gedanken lernen. Der hat vorher noch
das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Gespielt. Ja, so 3 Spiele, genau. Ja.
Also er ist Spieler, er kann spielen, aber oder diejenige Person mag Spiele, aber hat halt mit Retro-Spielen noch nicht so viel zu tun gehabt und ist aber aufgeschlossen neuen Projekten gegenüber.
Okay, Super Mario World, ganz klar. Mhm. Bestes 2D-Jump'n'Run ever, ever, ever.
Ja, sehe ich genauso. Super.
Final Match Tennis auf PC Engine. Super 4-Spieler-Tennis. Wobei, nee, das nehmen wir raus. Wir nehmen Bomberman. Weil bestes Multiplayer-Spiel zu 5.
Definitiv.
Und auf der PC Engine aber, logischerweise. Ja.
Würde ich PC Engine sagen. Mhm. Das ja ginge auch Saturn oder Super Famicom wäre auch okay. Und was nehmen wir noch? Warte mal, irgendein Bombast-Action. Super Contra, Super Probotector. Irgend sowas 16-Bit-mäßiges noch. Mhm. Um einfach.
Und in der Reihenfolge auch, oder ist das dann?
Die sind eigentlich alle gleichwertig in ihrem jeweiligen Segment.
Ja.
Also als Multiplayer würde ich immer Bomberman spielen. Wenn ich jemandem zeigen möchte, wie genial Actionspiele in den 90ern waren, würde ich immer Super Contra zeigen.
Mhm.
Und Super Mario World ist halt klar, ich habe damals mein europäisches Super Nintendo bekommen und Mario World war halt dazu gebundelt.
Ja, war bei mir genauso.
Und dann da gibt's im Übrigen auch noch eine lustige Anekdote dazu. Ich hatte, bevor ich überhaupt ein Super Nintendo hatte, hatte ich schon den Importadapter. Weil damals mein Freund Wolfgang, mit dem ich zusammen den Podcast machen will, gesagt hat, du damals beim NES, da wurde der Importadapter sofort verboten von Nintendo und den kriegte man nicht mehr und kauft ihr sofort den für das Super Nintendo. Ah, und da habe ich damals für 40 Mark den Adapter schon gekauft von meinem Taschengeld, bevor ich überhaupt ein Super Nintendo hatte.
Okay, sicher, sicher, ne?
Ja.
Ja. Kam der dann auch ordentlich zum Einsatz? Also hat sich das gelohnt?
Das ist ja immer das, wenn ich meinen Kunden früher das erzählt habe, die wollten das immer nicht so recht glauben. Aber ich habe tatsächlich seit 1991 dann, ich glaube, oder 92 kam, glaube ich, Super Contra. Und Super Contra war mein erster Japan-Import. Mhm. Und den habe ich, und ab da habe ich fast nur Japan- oder US-Importe gesammelt und gekauft. Was sich erst zu PS4-Zeiten dann geändert hat.
Ja, ja.
Da habe ich dann auch europäische Spiele gespielt.
Ja gut, lohnt sich heute auch nicht mehr wirklich, ne?
Jetzt es lohnt sich tatsächlich nicht mehr, aber es war halt so, ich war so sozialisiert.
Ja, ja.
Dass man einfach immer die Importversion gekauft hat.
Ja, habe ich zur PlayStation 1-Zeiten aber auch noch gemacht. So Metal Gear Solid und so US-Import. Und so. Haben wir ja neulich auch in der Folge 8 drüber gesprochen, ne, Sönke? Auch passend ja, genau. Zum Thema Retro und unsere 90er-Jahre-Erlebnisse und so. Und ja. Ach, schön.
Ja gut, und gerade bei Metal Gear Solid, da konnte man ja gar nichts anderes kaufen als die US-Version. Also wenn man da die deutsche genommen hat, dann hat man eine Sprachausgabe gehabt, die zum Davonlaufen war.
Ja, ja, höllisch.
Also
brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ich bin eigentlich nicht so dieser, auch wenn ich den Begriff nicht mal mag, ich bin nicht so der O-Ton-Nazi. Ich schaue zwar meine Filme auf Englisch, aber wenn es eine gute Synchro ist, zum Beispiel jetzt Last of Us 2, spiele ich auf Deutsch. Und finde das tatsächlich sehr, sehr gut gemacht.
Die super. Ja, finde das, man muss sich ja nicht so kategorisch festlegen, ne, und sagen, hier, es muss genau. Immer Englisch sein. So. Das mache ich bei Serien auch so, mal so. Es gibt echt gute Synchros. Und meine Frau ist manchmal so, oh nee, lass Deutsch gucken, dann gucke ich halt Deutsch. Und dann ist es halt so.
Ja, zum Beispiel bei Grand Theft Auto 5, da finde ich es auch ziemlich schwierig. Weil wenn du, das ist ja komplett Englisch und selbst wenn du dir Untertitel noch mit dazu gibst, wenn du gerade mit dem Auto fährst und während du Auto fährst, die Geschichte weiter erzählt, finde ich es ab und an gerade mit diesem Ghetto-Slang und so, was sie da haben, gar nicht mal so leicht.
Typisches Rockstar-Problem halt, ne? Also ja. Da würde ich mir auch wünschen, dass die einfach mal sagen, hey, jetzt haben wir eh schon so viele Millionen verdient, jetzt können wir auch mal ein paar gute deutsche Sprecher engagieren und
Also nimmst dir einfach die komplette Berliner oder Frankfurter Hip-Hop-Szene und die
Ja, aber Chris, was um von GTA wieder zurück zum Retro-Thema zu kommen, was ist deine Einschätzung noch, was wird so der nächste große Retro-Trend deiner Meinung nach werden? Also es gab ja diese Zeiten, da haben dann Leute irgendwie alle, keine Ahnung, irgendwie 16-Bit gesammelt und dann haben sie irgendwie vielleicht alle, keine Ahnung, Dreamcast war vielleicht nicht so populär, aber was kommt jetzt als nächstes? Geht es dann einfach so verzögert den Generationsweg weiter oder was ist da so das nächste große Trendthema im Retro-Bereich?
Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Konsolen, die nicht so viele Zwangsupdates oder eben die Updates haben, dass Spiele überhaupt erst funktionieren, sei es das letzte Call of Duty oder so, was du erst, wo du erst eine Online-Installation brauchtest, damit es überhaupt gestartet werden konnte. Das sind alles Titel, das wird nicht sammelnswert werden. Ich denke, es werden viel so eben diese Limited Run Games Spiele, die ja physisch released werden in einer limitierten Auflage. Genauso wie die Switch-Spiele, da wird es einige geben, die einfach immer schwieriger zu bekommen sein werden. Ich habe schon vor einem Jahr behauptet, dass ich denke, dass die Wii U irgendwann teuer werden wird. Dass einfach Leute, die da ihre 150 Spiele zusammengesammelt haben, dass irgendwann einfach mal teuer werden wird. Das sind im Übrigen jetzt noch mal in Frankreich bei Pixel Heart sind noch mal 2 Spiele veröffentlicht worden für die Wii U. Das sind die letzten 2 europäischen, die noch rauskommen.
Und die wären?
Finding Teddy 2. Und was ich unbedingt haben musste, ist eine das heißt, glaube ich, auch nur Schmupp Collection. Und das ist von der Firma, weiß nicht, ob ihr euch was sagt, es gibt einen japanischen Entwickler, der heißt Astroport. Mhm. Und die machen eigentlich Indie-Shoot'em-Ups für den PC. Die gab es ursprünglich auch nur als Retail in Japan immer. Also so Doujin-Shooter halt. Und dann gab es sie irgendwann auf Steam. Dann sind sie teilweise portiert worden für die Dreamcast. Und jetzt gibt es eben auch die Compilation für die Wii U und für die Switch. Heißt Schmupp Collection.
Für die Wii U.
Und das denke ich schon, gerade Ballerspiele, also diese Shoot'em-Ups halt mit kleinem Fliegerchen, was alles abschießt, das sind auch immer so prädestinierte Spiele, dass sie irgendwann, wenn sie irgendwie gut sind, dass sie teuer werden.
Ikaruga fällt mir jetzt
spontan. Ja, zum Beispiel. Genau, genau.
Ja, ja, ja. Ja, ein weites, weites Feld. Ne? Wir könnten, glaube ich, jetzt noch ein bisschen weiter, hier stundenlang noch weitersprechen.
Ja, so habe ich meine Kunden im Laden immer festgehalten.
Ja. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, Chris, ich kaufe schon, ist ja gut. Ja, genau.
Nee, aber ich weiß noch, wie ein Vater mit seinem Sohn da stand. Der Sohn war mal so alt wie meiner, jetzt so 6 oder 7. Und der Papa hat sich halt ganz lange mit mir unterhalten. Und irgendwann meint der Vater halt so zu seinem Sohn, du, der Herr, der hier steht, der war damals mit dabei, als der Gameboy quasi aktuell war. Und die Augen von dem Kleinen wurden irgendwie immer größer. Das war irgendwie so lustig. Also mich halt die Zeit des Gameboys, das ist ja immer noch ganz, ganz, ganz greifbar, als wäre es irgendwie vor 2 Jahren gewesen.
Ja, man täuscht sich ja manchmal, ne?
Auch immer noch sehr gern.
Ja, man täuscht sich manchmal, denkt, das ist doch noch gar nicht so lange her. Und dann denkst du so drüber nach und dann merkst du, ey, es ist doch schon ganz schön lange her. Also so ging es mir heute Abend bei Microprose Soccer, ne, mal so reflektiert, wie lange das schon her ist, ja. Also es ist halt wirklich lange her schon. Ne? Und
ja, da überleg dir, dass es die Videogames nicht mehr gibt. Das ist auch 2000, 2001.
Ja, Sönke, ne?
Ja,
schon
ja,
lange, also, lang, so ist lang das. Ist es her.
Ja, ich hab gerade vor kurzem, ich habe hier so einen Schrank, da sind halt die ganzen Retro-Konsolen drin und hab dann den Gameboy rausgenommen und wollte den anmachen, um einfach mal zu gucken, so dieses, wie dieses Display so wieder angeht, und das hat dann aber nicht funktioniert. Und jetzt muss ich mal rauskriegen, was also trotz voll aufgeladenen Batterien und so, was da jetzt der Fehler ist, aber
du hast schon den Kontrast an der Seite gedreht.
Ja, man hört ja dann normal, also man sieht ja dann auch dieses aufleuchtende Power-Symbol und so, aber das war nicht alles nicht der Fall. Und insofern muss ich ja mal rauskriegen, was mit meinem geliebten Gameboy passiert.
Wobei man das beim Gameboy recht leicht reparieren kann. Den musst du komplett aufschrauben. Und dann, da gibt's auch ein YouTube-Tutorial dazu. Und dann, okay. Wenn der Display quasi blank vor dir liegt, musst du mit Lötzinn einfach da so ein paar Tropfen unten lang tropfen lassen und dann hast du auch wieder Bild.
Okay.
Wie das genau zusammenhängt, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass es funktioniert, weil damit haben wir einige Geräte im Laden damals auch wieder zu Leben erweckt.
Ah, okay. Hast du keinen Advance?
Zweifelsfall mal YouTube gucken. Hm.
Hast du keinen Advance SP, Sönke?
Doch, ich habe ja also alle möglichen Handheld-Varianten. Ich habe auch zum Beispiel diesen Gameboy Micro, das war ja so eine ganz winzige Version. Ähnlich wie bei diesem Game Gear Mini, den sie jetzt da bringen. Aber dieser Micro, der war halt wirklich, wie der Name schon sagt, so klein, dass es echt mit größeren Händen dann doch einfach auch irgendwie unbequem ist, über längere Zeit zu spielen. Ja, und der Gameboy, der normale, der hat jetzt, selbst heute noch, hat er echt so eine perfekte Form. Von der Größe her ist nicht zu klein, ist nicht zu groß. Es ist einfach
Also du willst den Originalen. Bei mir reicht der SP, muss ich sagen. Da kannst du ja die alten Spiele auch drauf abspielen. Genau, so mit farblich einfärben und so. Und mir reicht
Ich liebe ja gut. Den Gameboy Advance, dass es gibt gemoddete, dass du den Display von Gameboy Advance SP in einem normalen Gameboy Advance drin hast.
Ah, okay.
Und der gefällt mir vom Formfaktor her besser. Also ich finde, der normale Gameboy Advance liegt einfach besser in der Hand.
Stimmt, ja. Ja, Leute, das Retro-Thema ist schon sehr groß, ne? Und verfolgt uns auch im Podcast so ein bisschen, ne? Also wir sind ja kein Retro-Podcast, aber es schwappt dann doch immer wieder so durch. Also es ist irgendwie interessant, so letzte Zeit auch bei uns zu beobachten, ne? Was nicht heißt, dass wir auch gerne aktuelle Sachen spielen. Sönke, was macht The Last of Us Part 2? Hast du jetzt mal?
Nichts spoilen. Ich bin 10 Stunden drin. Nee,
wir reden jetzt nicht groß drüber.
Also nur pass mal so. Auf, da kann ich noch zu sagen, ich habe irgendwie aufgrund verschiedener Projekte das immer schieben müssen. Und jetzt wollte ich gestern anfangen und ich hatte eigentlich gedacht, ich habe es installiert. War dann aber nicht der Fall. Es war nämlich nur die Remastered-Version vom ersten Teil, die ich mir nämlich auch noch mal geladen habe, weil die war irgendwie bei meinem PS Plus dabei und habe dann noch mal den Anfang vom ersten Teil gespielt und da war mir schon wieder klar, also allein diese ersten 15 Minuten, die haben dich einfach emotional so gepackt, dass du einfach wissen willst, wie es jetzt weitergeht, ja. Und klar, wenn du dann jetzt umschwenkst auf den zweiten Teil mit seiner doch deutlich aufgebohrten Grafik,
dann ist das natürlich teilweise wie nicht wie Tag und Nacht, aber sind doch schon frappierende Unterschiede, sage ich mal, was die Präsentation angeht.
Das sieht schon unglaublich gut aus.
Also
gell?
Da habe ich auch große Hoffnung, was Sony noch alles so aus der PS5 rauskitzeln wird. Also das zumal dieses Gerät ja auch abwärtskompatibel ist und du dann einfach auch deine PS4-Spiele reinhauen kannst. Und was passiert eigentlich mit diesen ganzen PS4s, wenn Chris, was glaubst du, was passiert mit diesen ganzen PS4s, die Leute dann ausrangieren, weil ja eh alles abwärtskompatibel ist?
Wird alles abwärtskompatibel sein? Wirklich?
Oder
so
zumindest
100%?
Wichtige Spiele zum Anfang und vielleicht werden es ja dann auch immer mehr. Das weiß ich
nicht
so ganz genau.
Also ich weiß noch, bei mir im Laden damals, zu Wechsel PS2 auf PS3, da hast du ganz lang, haben wir PS2-Geräte angekauft, beziehungsweise auch damals Wechsel PS3 auf PS4. Aber irgendwann konntest du es dir aussuchen, welche Geräte du ankaufst. Also halt dann wirklich nur noch die in richtig tollem Zustand. Und ich hatte hinten auch eine riesen Wanne, wo einfach defekte Hardware drin lag, die ich dann so einmal im Vierteljahr in den Werkstoffhof gefahren habe. Okay. Also das geht halt einfach nicht anders. Ist halt dann so.
Ja, man wird sehen, ne? Aber hier, Leute, wir gehen langsam auf Mitternacht zu.
Ja.
Wir haben uns schön verquatscht.
Ja. Ich habe gesagt, ja, wir machen mal so, keine Ahnung, 3/4 Stunde mit dem Christian oder mal so locker drauf loslabern.
Ja, stellt da mal kurz Retro-Plays vor und dann.
Genau.
Schön, dann. Aber interessant, auf welche Themen man kommt. Und wie gesagt, was mich an dem ganzen Retro-Thema so fasziniert, wenn ich jetzt da so ein Topic aussuchen könnte, ist es wirklich die unglaubliche Leidenschaft, die einige Leute da reinwerfen und wo sie überall kreuz und quer durch die Republik hinfahren, um diese eine fehlende Anleitung oder dieses eine fehlende Modul noch zu kriegen.
Ja.
Also da kommen echt ziemlich krasse Geschichten zusammen. Und wenn man die dann aus dem Mund der Leute hört, die sie selber erlebt haben, dann ist das alleine schon Grund genug, sich mit diesem ganzen Retro-Thema irgendwie auseinanderzusetzen, ja? Oder auch, wenn man da mal wieder irgendwann die Möglichkeit hat, wirklich mal nach Japan, Akihabara zu fahren und sich dort mal so einen Retro-Laden anzugucken und mit welcher Versessenheit die Leute dort wirklich die Spiele instand setzen, putzen, irgendwie in Cases wieder packen und dann irgendwie bei, es gibt so einen Laden, der heißt irgendwie Super Potato, und wenn du da reingehst, du kriegst echt einen Vogel, was du da alles kaufen kannst, und es geht ja über mehrere Stockwerke hinweg. Und also wer da keine Retro-Spiele kauft, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen, und der ist dann bei dem Thema, glaube ich, auch falsch. Ja. Genau, also
ja, dann nutze ich doch die Gelegenheit, noch ein bisschen Werbung für uns selbst zu machen, weil wer Lust hat, was über alte Spiele auch zu hören. Wir haben ja auch auf Patreon ein Bonusformat, das heißt die Retro-Runde. Das haben wir jetzt neu eingeführt letzten Monat, und da stelle ich einmal im Monat ein altes Spiel vor, halt wirklich ein Klassiker, 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er Jahre auch. Und zwar läuft das dann so ab, dass das ein Spiel ist, was ich entweder noch nie gespielt habe, also ich schaue mir das tatsächlich zum allerersten Mal an, oder ich habe es halt ewig nicht gespielt, seit damals halt, ne, seit seligen C64-Zeiten, Amiga, SNES und so weiter. Und wer da Bock drauf hat, da werden wir auf jeden Fall viele große Klassiker vorstellen, und da kann man auch sehr schön in Nostalgie schwelgen, oder man kann mich auch auslachen, weil ich das Spiel halt überhaupt nicht kenne und mich da irgendwie ziemlich dämlich anstelle, was bei alten Spielen auch durchaus mal vorkommen kann. Und ja, also da kann ich nur darauf hinweisen, wer Lust hat auf noch mehr Retro. Wir haben auch noch andere schöne Bonusformate. Schaut mal aber auf Patreon vorbei, www.patreon.com/gamesinsider. Da gibt's unser Programm, und ja, das lohnt sich, oder Sönke?
Ja, würde ich sagen. Und wir finden es ganz toll, dass irgendwie hier Benedikt, der Olaf und ich schreiben uns immer in der Telegram-Gruppe, und dann, wenn wieder jemand Neues bei Patreon dazugekommen ist, ist Benedikts Euphorie riesig, weil du ja auch derjenige bist, der irgendwie wirklich die meiste Zeit und Arbeit bis jetzt reingesteckt hat. Und ja, ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass das irgendwie so kontinuierlich wächst und da auch vor allem auch immer Leute Feedback schreiben und wer sich mittlerweile alles da in den Discord-Channel anmeldet und so. Also es macht schon Spaß.
Ich wollte es gerade sagen, der Discord, der ist echt gut. Der Discord ist mal echt gut besucht bei euch.
Der wächst auch sehr, ja, und da bist du ja auch da, ne? Weil ich bin der
Einzige, der gar nicht drin ist. Also ich bin zwar drin, aber ich komme irgendwie gar nicht dazu, so zu schreiben.
Discord-Leiche im Hintergrund irgendwo. Ja, nee, macht ja aber nichts, Sönke. Also es sind
ich
ja viele
Leute
da.
Vor 2-3 Tagen habe ich mich angemeldet, und hab so, war völlig fasziniert, dass da wirklich auch immer wieder was geschrieben wird. Weil ich bin cool. Ich habe einen Discord-Account vor irgendeinem Podcast habe ich teilgenommen, musste deswegen einen Discord-Account machen. Und dann habe ich, ich blick da gar nicht so richtig durch, was man da alles so machen kann. Das ist gar nicht so meine Welt mehr. Ich bin halt mit alten Foren groß geworden. Und jetzt bin ich halt bei Discord.
Und vor allem, du bist bei uns. Das heißt, wenn
richtig.
Die Hörer da draußen vielleicht noch Fragen haben zum ganzen Retro-Thema oder auch zu retroplays.com oder so, einfach auf den Discord-Server kommen. Der Chris ist da auch, viele andere nette Leute und so. Und es ist gar nicht so viel anders wie ein Forum. Also ja, mit erweiterten Funktionen. Ne? Und ja, das ist doch recht gut Besuch mittlerweile, ja, auf jeden Fall. Sönke muss auch mal vorbeischauen.
Ja, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, da wieder öfter jetzt mich blicken zu lassen.
Genau, aber ist ja alles kein Muss und so. Und ansonsten sind wir ja auch über Social Media erreichbar, Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind überall dabei und wer uns irgendwie Rückmeldung geben möchte zu unseren Formaten, zu unseren Folgen, Fragen hat, ihr könnt euch jederzeit melden. Wir sind da rund um die Uhr fast erreichbar. Gut, ab und zu muss auch noch geschlafen werden, ne?
Ja, oder du bist in deiner Man Cave, wo du komplett analog unterwegs bist.
Das stimmt. Genau, ja. Das wird auch jetzt öfter passieren. Da bin ich einfach mal.
Fotos sehen, ne?
Da schicken wir dem Benedikt dann einen Fax.
Die stelle ich auf den Discord-Server. Genau, einen Fax. Ja, ne, ist noch nicht fertig. Wie gesagt, der Tisch fehlt noch. Ich habe so einen Vintage-Tisch bestellt. Den muss ich noch zusammenbauen und dann mal gucken, was da alles reinkommt. Ich fange jetzt mit dem C64 an und dann mal schauen, welche Originalkonsolen da noch landen und so. Mal gucken, was die Frau da so sagt. Und ja, sonst frage ich mal den Chris. Dann kann ich das sicherlich auch noch beraten.
Ist ein schönes Hobby.
Ja, und Chris, auf jeden Fall, dir würde ich noch empfehlen, dieses IKEA-Regal, von dem du gesprochen hast. Ich glaube, du solltest deine eigenen Retro-Videospielmöbel anbieten.
Das ist gar keine schlechte Idee.
Das ist echt noch eine Marktlücke, glaube ich. Genau maßgeschneidert auf die verschiedenen Systeme, vielleicht multifunktionsmäßig kombinierbar, wahlweise mit und ohne Plexiglas, mit und ohne UV-Schutz, mit und ohne Reinigungsroboter oder keine Ahnung.
Mit LED-Stripes.
Ja, genau.
Das ist eine coole Idee, so irgendwie.
Programmierbare LED-Außenwände, wie bei diesem neuen Asus-Notebook da, G14, da kannst du irgendwie die Rückseite von deinem Gehäuse programmieren und dann laufen da irgendwelche so Memes aus dem Internet ab und so voll schräg, aber ja, also sowas muss jemand, glaube ich, nochmal erfinden. Also zumindest habe ich das hier noch nicht gesehen. Da könnte man noch was machen.
Das ist tatsächlich eine gute Idee.
Ergänzung für Retro-Plays. Ist vielleicht so, wie nennt man das Retro? Was heißt denn Regal auf Englisch? Cupboard oder so?
Nee, Shelf.
Langweilig.
Shelf. Retro-Shelf.
Retro-Shelf.com.
Gut. Aber im Übrigen, ganz kurz wegen Möbeln, als ich den 103 Kilo Fernseher, den Monitor, von dem ich vor uns sprach, als ich den auf das erste Lowboard gestellt habe, hat es nur noch Knack gemacht. Oh. Es ist gar nicht so leicht, dann einen Tisch zu finden, der 103 Kilo so aushält die ganze Zeit.
Genau.
Das glaube ich, ja.
Marktlücke Retro-Möbel.
Genau, sehr gut.
Ja, ich habe das Thema mit Chris noch verfolgen in Zukunft. Ne? Auch überhaupt das Retro-Thema lässt sich eh nicht mehr los, habe ich so das Gefühl. Von daher.
Du, das große Ziel ist einfach, dass ich mit weiß ich nicht, mit 85 steht dann auf dem Grabstein ein Leben für Retro.
Sehr schön.
Also ist schon ein sehr großer, wenn nicht gar Hauptbestandteil irgendwie von meinem Leben mit. Und damit bestreite ich ja auch mein Leben. Und deswegen ist es natürlich, nimmt es einen Riesenraum ein.
Ja, wir finden es toll. Also wie gesagt, deswegen war es auch sehr schön, dich mal hier zu haben bei uns. Ne? Sönke, hat viel Spaß gemacht, auch definitiv, der alten Zeiten willen so ein bisschen.
Ja. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und wenn es wieder geht, vielleicht für die es interessiert, halt wirklich mal so eine Retro-Börse besuchen. Wer hier im Münchner Raum ist, kann ja dann vielleicht nächstes Jahr den Christa auch mal treffen und dann vor Ort noch mal fachsimpeln. Also das macht auf jeden Fall auch jede Menge Spaß.
Beziehungsweise, wo man mich auch immer mal treffen kann, ist natürlich in meinem alten Laden, also jetzt, der jetzt Funtainment heißt, in der Rosenheimer Straße in München. Mhm. Da bin ich doch auch ab und an noch zugegen. Ganz so kann man ja nach 14 Jahren nicht loslassen. Das geht halt nicht.
Wie erkennt man dich da am besten? Hast du irgendwie ein bestimmtes Spiel, was du in der Hand hältst? Also hier.
Ich habe meistens ein Retro-Plays-T-Shirt an.
Gut, das ist relativ einfach, ja. Ah, sehr cool, Leute. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sind aber durch jetzt für heute, oder? Will noch jemand was loswerden?
Wir schalten den Gameboy jetzt aus.
Genau.
Genau. Ja, ich glaube, ich schalte den C64 mal kurz ein.
5:05 ist es jetzt, Benedikt. Genau die richtige Zeit.
Genau die richtige Zeit noch für eine kleine Retro-Runde, genau.
Dann kann ich jetzt leider nicht mehr Last of Us 2 spielen, weil ich schätze, um 6 ist die Nacht wieder zu Ende mit meinem Kleinen. Ja. Aber
das
ist dann
echt gruselig, das Spiel um die Uhrzeit. Ich bin neulich so erschrocken, ey. Ich habe laut geschrien. Ich habe es dann irgendwie auch nachts um 1 gespielt. Meine Frau ist dann wach geworden, kam dann runter. Was ist denn hier los? Ich so, sorry, es ist so gruselig. Ja, aber lohnt sich ja. Ja, da werden wir noch vielleicht im nächsten Conference Call drüber sprechen. Also wir wollten eigentlich vielleicht noch eine Folge machen, aber es ist gerade momentan alles etwas viel. Ich glaube, wir werden das auslagern, oder?
Wir kriegen das noch irgendwie hin. Also
das wird noch thematisiert bei Games Insider. Das
vergammelt ja nicht in dem Sinne.
Nö, das ist auch die nächsten 2-3 Wochen noch hochaktuell und genau.
Wunderbar, ja, gut, dann klinke ich mich mal aus.
Eine gute Nacht in die Runde und
genau, wünsche ich euch auch.
Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Wunderbar.
Genau, wir hören uns dann spätestens in Folge 9, Sönke, ne? Die wird Mitte Juli erscheinen. Da werden wir die Elena Schulz von der GameStar zu Besuch haben im Podcast. Und ja, mal gespannt, was da so bei rauskommt. Alles klar, macht's gut, Leute.
Schönen Abend.
Servus. Tschüss.
Jo, ciao, ciao.